Und ich möchte dich einladen, Gottes Antworten auf deine Fragen, deine Anliegen, deine Bedürfnisse zu finden, dass Gott zu dir spricht in deine Situation. Wie antwortet Gott? Wie redet Gott zu einem? Also, wir Christen dürfen Gottes Antworten erwarten. Also, Gott ist da und er ist auf dem Plan. Aber wir müssen hinhorchen. Die Bibel sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Meistens hören die Leute nicht. Und meistens, und das Erstaunliche ist, wenn Gott redet, ist es ganz leise. Der redet manchmal zu leise. Der müsste brüllen. Dann würden wir hochspringen. Aber weil er so leise, so sanft, so wie ein Gentleman spricht, also ja, manchmal sogar durch die Blume spricht, dann reagieren wir nicht. Also wir dürfen Gottes Antwort erwarten. Wir haben ja viele Fragen und wir dürfen Gott fragen. Und wir dürfen auch Gott fragen, was, Herr, was denkst du über mich? Was ist dein Grundgedanke über mein Leben? Ich möchte auch dabei einladen, ganz herzlich für die nächsten Veranstaltungen, also morgen, so schnell vergeht das Jahr schon, ist der 1. September. Also Begleiterscheinungen in der Nachfolge Jesu. Also die Nachfolge Jesu hat Resultate. Da siehst du, wer Jesus nachfolgt und wer nicht. Du merkst also an seinem Benehmen, an seiner Sprache, an seinen Handlungen, die Begleiterscheinungen, Zeichen und Wunder folgen ihnen. Man hat Begleiterscheinungen in der Nachfolge Jesu. Und dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, auf der Suche nach der Gegenwart Gottes, das werden die Themen sein. Ich möchte ein kleines Gebetsanliegen weitergeben. Vielleicht kannst du dafür beten und auch vielleicht überlegen, vielleicht kann ich auch was tun. Wir müssen hier für den Strom für das vergangene Jahr etwa 2.800 Euro nachzahlen. Das ist viel Geld, aber ich vertraue Gott, dass wir diese Mittel zusammenkriegen und Gott kann also ganz spontan jemanden aufs Herz legen und bezahlt alles auf einmal. Das ist alles möglich, das haben wir schon erlebt und so. Und also ich gebe das als Gebetsanliegen weiter. Du kannst es überweisen, mach dann ein Vermerk, Strom, dann wissen wir, es geht um elektrischen Strom. Die Preise werden höher. Also wenn ich dran denke, und 30% haben sich die Preise erhöht, wenn ich so sehe, die ganzen Unkosten da so. Auch wir als Gemeinde werden davon betroffen. Aber ich weiß, Gott ist treu und Gott lässt die Seinen nicht in Stich. Bisher leben wir immer noch. Und ich diene Gott schon 40 Jahre und ich habe ganz andere Rechnungen schon gehabt. Und wenn ich dran denke, die Renovierung und so weiter. Weißt du, man muss nur sagen und beten und wir betteln nicht. Wir wollen auch nicht betteln, sondern wir haben Gott gesagt und wir sagen der Gemeinde und Gott hat kein anderes Geld als das, was in den Taschen der Christen liegt oder auf dem Konto von den Christen liegt. Und vielleicht kannst du da etwas tun. Gott möge dich segnen. Du wirst auch den Segen Gottes davon bekommen, denn du hast mitfinanziert, dass zum Beispiel, dass wir unsere ganze Internetarbeit machen oder dass wir diese Gemeindearbeit machen. Das alles wird mitfinanziert von unseren Geschwistern. Und ich bin Gott so dankbar für die Geschwister aus nah und fern. Nicht nur hier die Gemeinde, sondern das Schöne dabei ist, auch die ganze Internetgemeinde, die steht so hinter uns und sie unterstützt uns. Manchmal bin ich so verblüfft, wo die ganzen Mittel manchmal so herkommen. Wir sind wie Träumende. Vertrauen Gott und okay. Das ist, auch da erwarten wir Gottes Hilfe, Gottes Antwort. Das ist für uns ein Zeichen. Ist die Sache von Gott, wird Gott uns helfen. Und bisher hat er geholfen. So. Was dürfen wir von Gott erwarten? Markus Kapitel 9, Vers 14 und folgende Verse. Da heißt es, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und die waren umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald Jesus sie sah, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihnen hin und begrüßten ihn. Und Jesus fragte, was streitet ihr, Jünger? Also die Jünger haben sich gestritten mit ein paar Leuten, die dort waren. Die Streitfrage war, ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, aber er ist von einem bösen Geist besessen und er kann nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wahrscheinlich epileptische Anfälle, wirft er ihn zu Boden, schäumt aus seinem Mund und er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Also du siehst, darüber haben sie gestritten. Also ihr Apostel habt keine Vollmacht oder ihr wollt ja was Besonderes sein und wo ist jetzt euer Glaube und dergleichen. Und sie konnten nicht austreiben. Dieser Mann hat von den Jüngern was erwartet. Nur ist egal jetzt. Und da sagte Jesus zu allen, die dabei standen, was ist das für eine Generation, die Gott nicht zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Und der Junge wird gebracht zu Jesus. Und sobald der böse Geist Jesus erblickte, nicht Jesus hörte oder bevor Jesus sie berührte, nein, sobald der Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Also das Kind ist nicht gesund geworden, sondern das ging dann hin und her. Also der Geist hat sich noch mächtig offenbart und wälzte sich auf dem Boden und schäumte aus dem Mund auf die Erde. Und dann fragt Jesus, wie lange hat er das schon? Und von klein auf hat der Vater gesagt, und oft hat er böse Geister auch schon ins Feuer und ins Wasser geworfen, also wollte umbringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Also das ist schon eine große Frage. Herr, wenn du kannst. Und wieder eine Frage hier, was heißt hier, wenn du kannst, sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Hört sich gut an, ist sehr praktisch natürlich, aber wie schwer das Glauben jetzt ist natürlich. So, da rief der Vater, ich vertraue ihm, doch er kann mir nicht helfen. Herr, hilf doch meinem Vertrauen. Also sein Glaube war zu klein, das hilft nicht, das funktioniert nicht. Und Jesus sah, dass er immer wieder Leute zusammenliefen und dass der böse Geist noch viel schlimmer sich benahm. Das ist also besessen, also sogar in Jesu Gegenwart. Der Teufel tobt, der Teufel gibt nicht nach. Das wird immer schlimmer, sogar, ich würde sagen, fast siebenmal schlimmer wie vorher. Und so, dann sagt Jesus, du stummer, tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie mehr wieder zurück. Und der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos zu Boden, so dass einige der Leute sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Eine Demonstration der Macht Gottes. Eine große Demonstration. Und jetzt passiert diese Frage, erwarte Gottes Antwort auf solch eine Situation. Da können die Jünger nicht helfen, der Teufel zerrt den Jungen hin und her. Also Chaos eigentlich, Leute laufen zusammen. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Nur durch Gebet. Andere Übersetzer oder andere Bibelstellen sagen auch durch Gebet und Fasten, aber hier, also Fasten ist nicht im Originaltext drin, also in den alten Texten ist es mehr in den neueren Texten drin oder dann wieder ausgelassen, aber nur durch Gebet. Aber Fasten und Gebet ist das Gleiche. Fasten ist nur, dass man Gebet unterstreicht. Nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Also schon eine interessante Geschichte, finde ich. Es gibt heute Wunder Gottes, davon bin ich überzeugt. Und wenn Gott wirkt, passieren auch solche Dinge, sogar in der Gegenwart Jesu, dass einer hin und her gezerrt wird, dass er Handstand, Kopfstand, Bauchlage und was weiß ich, welche Lagen da einnimmt. Wo Jesus ernst genommen wird, da werden solche Dinge passieren. Also da geht nicht ganz ruhig und feierlich und sachlich zu. Nein, da geht ganz schön durcheinander. Und ich rede hier nicht von gespielten Wundern, sondern, oder Zipperleinswundern, sondern ich meine echte Situationen, wo Menschen ergriffen werden. Wunder ist für mich etwas, was normalerweise von meinem Ratio, von meinem Verstand nicht denkbar ist. Warum konnten wir nicht austreiben? Warum ist das bei mir nicht das passiert oder bei uns nicht passiert? Und warum hat auch Jesus so lange gebraucht, bis er da eingriff und handelte? Heilung ohne Medikamente oder Operation und Reha und so weiter, das ist göttliche Heilung, wenn Gott sowas heilt. Also alles andere ist auf natürliche Art und Weise und wir dürfen auch den Arzt nicht verachten. Heilung durch die Kraft Gottes, das ist für mich Wunder. Heilung durch das Gebet und Jünger konnten das nicht fertigbringen, was es auch immer ist. Das Evangelium und Gott sind eine gewaltige Herausforderung für unsere Vernunft, da steht man da machtlos zuerst einmal. Gottes Wunder passieren, wenn wir hilflos sind, wenn wir nichts können, wenn wir sagen, dass wir, tut mir leid, dann musst du in eine Irrenanstalt gehen oder in der Psychiatrie irgendwie dich da handeln lassen. Wunder Jesu sind menschlich nicht machbar, auch nicht erlernbar. Ich habe schon Seminare gelesen, angekündigt von manchen Pastoren, wie heile ich Kranke. Wie mache ich Wunder? Wie spreche ich in Zungen? Du, das Geistliche kann man nicht lernen. Das wird einem gegeben. Plötzlich ist es da oder nicht da. Das kann man nicht lernen. Also es ist ein großer Blödsinn, dass man dann lernt in einem Seminar. Jemand hat mir erzählt, die waren da in Hamburg in einem Seminar bei irgendjemand, der selbst Arzt ist. Dann hat er den Leuten gesagt, ihr müsst alle 10 Minuten aufstehen und alle 10 Minuten beten und dann wieder gebieten und dann und so weiter. Das ist Psychotraining. Weißt du, oder man braucht nicht diese Sachen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann braucht man das Fleisch nicht. Dann braucht man das Menschliche nicht. Gott macht's oder er macht's nicht. Dann hat er eine andere Methode. So, die Jünger fragten dann zu Hause, ja Herr, warum konnten wir nicht austreiben? Die haben gedacht, wir haben bei Jesus schon gelernt alles. Wir wissen ja, wie man Kranke heilt. Und sie haben viele Dämonen ausgetrieben. Sie haben Kranken vorher ausgetrieben, wenn ich das so lese. Wunder passieren, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Und sagen, kann ich nicht mehr, tut mir leid, kann ich nicht mehr. Wo wir also nicht mehr weiter können, wo unsere Not so radikal wird, dass wir sagen, Gott, da musst du eingreifen oder wir krepieren. Also, und dann überlassen wir Gott die Situation. Und dann greift der Herr ein, wenn es umso schlimmer noch wird sogar. Viele machen den Fehler, dass sie dann zu den Geistheilern gehen, versuchen damit Öle und Cremen und Salben und Teechen und alles mögliche. Ich habe nichts gegen diese Dinge. Aber die versuchen dann auf menschliche Art zu lösen. Geistliche Probleme müssen geistlich gelöst werden. Und da muss der Herr eingreifen in diese Sache. Weißt du, es gibt auch weiße Magie. Weiße Magie ist, wenn man dann Bibelsprüche verwendet. Als steht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gebiete ich. Das ist weiße Magie. Und das ist auch Hokuspokus, frommer Hokuspokus. Weißt du, wenn du Christ bist, ein Kind Gottes bist, brauchst du den ganzen Hokuspokus nicht. Das Wort wirkt, der Herr wirkt. Und der Herr wirkte mit seinen Jüngern und wo sie dann hinkamen, große Zeichen und Wunder. Wir werden auch die nächsten Tage davon hören. Wenn wir eine Not haben, sollen wir Gott fragen, was er dazu zu sagen hat. Was hat er dazu zu sagen? Erwarte Gottes Antwort. Wir sollten nicht nur einfach gleich heilen. Ich habe von diesem Seminar, die wurde Heilungen angepriesen worden, da haben sie sich gegenseitig geheilt. Da rief mich dieser Tage eine Schwester an aus Hamburg und dann sagte sie, weißt du, seitdem ich dort in diesem Seminar war, habe ich Krankheiten, die ich vorher gar nicht gehabt habe. Ich habe gesagt, kein Wunder, wenn du diesen Blödsinn mitmachst. Kein Wunder. Weißt du, du legst jemand die Hände auf, der ist krank und du hast keine Vollmacht, keine Autorität. Der Teufel lacht sich nur eins und dann kriegst du die ganzen Seuchen, die der hat, und die fliegen alle wieder zurück. Und wir haben auch Leute hier in unserer Gemeinde. Ich habe schon oft verboten, eine Schwester ganz besonders, ich nenne keinen Namen, aber habe ich verboten, hör mal, der hat auf der Straße Leute angequatscht, darf ich für dich beten? Verstehst, ist lieb und nett, aber du kannst nicht auf der Straße mit Leuten beten. Die Leute müssen zuerst einmal präpariert, zubereitet werden, innerlich reif werden, dass du dafür betest. Und dann hat sich alles mögliche. Dann kam sie abends nach Hause vom Straßeneinsatz, auf ihre eigene Regie natürlich, kam nach Hause und sagte, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich habe diese Schmerzen, ich habe diese Schmerzen. Pastor, kannst du für mich beten? Und er hat gesagt, hast du wieder für Leute gebetet auf der Straße? Habe ich gesagt, ja. Weißt du, normalerweise ist Heilung ist ein Auftrag von berufenen Menschen, die der Herr berufen hat, die der Herr befähigt hat, die der Herr eingesetzt hat, die der Herr gesagt hat. Weißt du, du brauchst den Schutz Gottes, sonst kriegst du die ganzen Seuchen wieder, nur nebenbei. Also, was sagt Gott zu dieser Sache? Man soll es fragen. Viele Christen sind keine Realisten, sondern sie denken nur, das steht in der Bibel, auf Kranke werde die Hände legen. Das steht für die, die da glauben. Und glaubst du richtig? Glaubst du wirklich? Ja, du vermutest, dass du richtig glaubst, aber glaubst du, die da glauben, werden auf Kranke die Hände legen, werden in neuen Sprachen reden, werden Dämonen vertreiben? Und hier konnten nicht einmal die Jünger, stellen wir sowas vor, die waren schon eineinhalb Jahre bei Jesus und haben es nicht fertig gebracht. Und Jesus hat ihnen eine Lektion gelehrt. So, Gott will, dass wir lernen, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Weißt du, Gott will, dass du Zeichen und Wunder wirkst, dass du Vollmacht hast und Autorität. Aber dazu braucht man Reife. Um eine Vollmacht zu bekommen, du musst dich bewähren zuerst einmal. Du musst zuerst mal hineinwachsen in die Gnade Gottes. Und die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus. Und die haben viel gelernt. Und da waren es immer noch nicht perfekt. Und hier diese Geschichte, interessant. Erwarte von Gott eine Antwort. Warum konnten wir ihn nicht ausheilen? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Oder wurden meine Gebete nicht erhört? Ich glaube, du hast eine ganze Liste von unerhörten Gebeten. Sei ehrlich. Du betest und fragst, warum. Viele Krankheiten sind eine Sprache des Körpers zum Beispiel. Nur zuerst einmal. Warum? Und weißt du, manche sind überfordert, haben sich übernommen. Manche waren ungehorsam. Weißt du, wenn du jetzt, wenn es eiskalt draußen ist und du laufst ohne Schal und Handschuhe und ohne Mütze, dann musst du nicht, und kriegst Grippe und Schnupfen, dann musst du nicht sagen, lieber Gott, heile mich. Du warst ungehorsam, unvernünftig. Unvernünftig. Weißt du, oder man hat vorher gesoffen und gefressen und dann ist die Leber kaputt und dann wundert man sich, warum heilt Gott nicht? Gott kann heilen, aber er ist nicht verpflichtet zu heilen. Gott sagt jetzt, guck mal, du hast damals auf mich nicht gehört, hast auf die Predigt nicht gehört, im Gottesdienst ließ dich nicht sagen und jetzt musst du das tragen. Und du hast auf den Tempel Gottes nicht geachtet. In der Bibel heißt es, wer den Tempel Gottes, den Körper verdirbt, den wird auch Gott verderben. So, wenn wir Gott fragen und wir bekommen von ihm die Antwort. Und meistens gefällt uns die Antwort nicht, die der liebe Gott gibt. Erwarte Gottes Antwort. Das kann sein, er sagt dir die Wahrheit, die nackte Wahrheit. Und die nackte Wahrheit ist manchmal ganz hart. Und Gott sagt, sei ein Täter meiner Worte. Und das, was ich dir sage, tu. Ja, aber wie höre ich das? Du liest die Bibel nicht oder kennst die Bibel noch nicht so aus dem FF. Gott hat dir eine innere Stimme gegeben. Der hat dir das Gewissen gegeben. Und wenn du spürst, die innere Stimme sagt, tu, zieh dich warm an. Oder du, mach das und das. Dann gehorch deiner inneren Stimme. Und hier versündigen sich die meisten gegen den Tempel, gegen ihren eigenen Tempel. Es reicht nicht aus, nur eine Antwort zu haben, sondern man muss auch die Antwort tun. Es reicht nicht aus, die Lösung zu haben, sondern die Sache muss auch gelöst werden. Lass los, was du gebunden hast. Manche Leute möchten gesund werden, aber die möchten alles behalten. Alles behalten, was sie krank gemacht hat. So, die Heilung kommt von drüben, vom Jenseits. Weißt du, der Herr will unser Hausarzt sein. Und der Herr muss uns korrigieren und sagen, das und das schreibe ich dir vor. Und es gibt also dann die andere Möglichkeit, also wenn du das nicht tust, dann musst du ins Krankenhaus gehen, musst dich da behandeln lassen. Und so viele Leute, die tun nicht, was das Herz sagt, was die innere Stimme sagt, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes gibt uns ganz klare Anweisungen. Auch in der Bibel sind ganz klare Anweisungen, wie man sich verhält. Das Kind Gottes ist hier schwer krank, oder dieser Junge da ist schwer krank, wird von Dämonen geplagt, die Eltern sind außer sich, und das ist ein stummer und tauber Geist. Also, hör mal, stummer und tauber Geist, das steckt in diesem Jungen drin. Der kann nicht sprechen und der kann nicht hören. Und genau das ist das Problem, warum viele so unfähig sind, auch die Jünger. Warum konnten wir nicht austreiben? Die haben nicht gehört, was der Herr gesagt hat. Das fährt nur, und das passiert nur durch das Gebet. Jesus kommt vorbei, heilt das Kind und das Kind wird gesund. Und Jesus war der Einzige, der bis zu diesem Zeitpunkt durchgebetet hatte. Also er hat Nächte gebetet, 40 Tage und 40 Nächte hat er gefastet. Also er war im Gebet, er war der Einzige, die Jünger haben noch nicht gefastet. Denn wir wissen ja, als dann die Pharisäer mal kommen und die sagen, ja Jesus, deine Jünger, Johannes, deine Jünger, die haben alle gefastet und gebetet. Aber deine, die essen und trinken und du auch. Und so weiter. Er war der Einzige, der innerlich reif war, der innerlich Autorität hatte. Und der konnte dann auch diesen Geist einfach austreiben. Er sagt, und Jesus sagt, warum das nicht geschah und nicht ging und nicht passierte, weil ihr nicht betet. Diese Art fährt nur durch Gebet aus. Fasten lassen wir mal weg. Aber Gebet, wenn du ernstlich betest, brauchst du Fasten nicht. Aber was ist ein erhörliches Gebet? Im Jakobusbrief heißt es einmal, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Nicht nur Gerechten, gerecht sind wir alle, aber bewährt. Elia war ein bewährter Mann, der hat 18 Monate ausgehalten am Bach, 18 Monate bei der Witwe ausgehalten. Und dann betete ein Gebet von 54 Worten und Feuer fällt vom Himmel. Und er meint das, ein Gebet des Bewährten. Es ist nicht nur, dass wir beten, sondern der Beter muss auch bewährt sein. Das Gebet der Jünger war wirkungslos, schade. Er sagte nicht, dass sie nicht richtig geglaubt hätten. Nein, er sagt, ihr habt nicht richtig gebetet. Also glauben tut ihr manchmal alles richtig, perfekt, wir verstehen alles, wir können alles zuordnen, wir haben es erkannt, der Herr kann heilen, der Herr ist Arzt, aber ihr habt nicht richtig gebetet. Und das hat mich hier stutzig gemacht, als ich das so gelesen habe, ihr habt nicht gebetet. Es geht nur durch Gebet weg. Man bekommt nichts, wenn man falsch glaubt, und man bekommt nichts, wenn man falsch betet. Also richtig glauben und richtig beten. Das war die harte Antwort für die Jünger. Und die Frage ist, willst du auch Gottes Antwort wissen? Und es kann passieren, hör mal, mein Bruder oder meine Schwester, du betest nicht richtig. Du betest um alles Mögliche, du schreibst Gott alles vor. Betest du auch richtig? Guck mal, wie Jesus am Grab von Lazarus gebetet hat. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er wusste, mein Vater hört mich alle Zeit. Und er dankt und preist, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht er sich um und sagt, Lazarus, komm raus. Er hat also nicht gebetet, Vater, erweck den Lazarus, sondern er hat Gott, dem Vater gedankt, dass er ihn alle Zeit hört. Er hat richtig gebetet. Er wusste, wie bete ich richtig. Wenn du echte Hilfe haben willst, musst du auch bereit sein, die harte Antwort manchmal von Gott zu ertragen, zu verkraften, zu verarbeiten, zu schlucken. Oh Herr, das ist so schwer, richtig zu beten. sich von sich selber wegzuschauen, von den Äußerlichkeiten wegzuschauen, richtig zu beten. Nicht nur, ich zeige, dass jetzt die Dämonen ausfahren. Viele Leute wollen nur ihr Stolz aufmöbeln und sagen, ich kann. Und dann können sie gar nichts. Und dann blamieren sie sich. Und so viele Christen haben sich schon blamiert, indem sie gedacht haben, ich kann's. Je weniger wir können, desto mehr kann Gott durch uns wirken. Nicht immer antwortet Gott so sanft. Manchmal staucht er uns ganz schön zusammen, klopft auf die Finger. Ihr Kleingläubigen, wie lange wollt ihr, soll ich euch ertragen? Oder es ist nicht fein, dass man das Kind, den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorwirft. Das sind auch so harte Antworten. Es ist nicht fein. Aber dann, diese Frau bleibt dabei. Aber Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Gott sagt halt die Wahrheit, was los ist. Hier betet ihr nicht richtig. Hier betet ihr nicht richtig. Erwarte Gottes Antwort. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt, warum dies und jedes nicht so passiert? Weißt, Gott geht manchmal ganz ungewöhnliche Wege mit uns Menschen. Und das will alles erbeten werden, durchgebetet werden, im Gebet verarbeitet werden, was es auch immer ist. Obwohl die Eltern viele Leute gebeten haben, die haben auch die Jünger gebeten. Die sind von Geistheiler zu Geistheiler wahrscheinlich gelaufen, von Rabbiner zu Rabbiner und von Jünger zu Jünger. Petrus kannst du, Thomas kannst du, Matthäus kannst du. Also, und deine Jünger, er spricht im Plural, in Mehrzahl, deine Jünger konnten es auch nicht nacheinander austreiben. Aber vielleicht versuche ich es jetzt mal nochmal. Weißt du, niemand konnte austreiben und dann waren sie alle enttäuscht. Und die Jünger haben bestimmt richtig geboten. Sie haben schon richtig im Namen Jesus. Sie haben im Namen Jesus richtig gesprochen. Denn sie konnten auch beten. Also sie konnten schon gebeten. Sollen wir hingehen und Feuer vom Himmel fallen lassen? Haben sie einmal gesagt. Wenn Jesus ihnen den Befehl gegeben hätte, hätten sie das gemacht. Feuer vom Himmel fallen lassen. Also richtig beten. Wir müssen die Bitten von Gott haben. Herr sagt, dass wir hingehen sollen und Feuer vom Himmel fallen lassen. Da wären sie hingegangen, einmal in die Hände geklatscht und dann wäre Feuer vom Himmel gefallen. Aber der Herr hat ihnen diesen Auftrag nicht gegeben. Gebete ohne Auftrag sind Gebete ohne Kraft. Gebete ohne Wirkung. Haben wir den Auftrag? Geht hin und heilt die Kranken, befreit sie, löst sie. Du brauchst den Auftrag von Gott. Und da wird so viel Unfug getrieben von Leuten, die gerne was möchten. Die haben das Feuer, die möchten was tun, aber sie haben nicht den Auftrag dazu. Die können ein bisschen spielen, so ein bisschen Kopfschmerzen wegnehmen oder Bauchschmerzen oder Zehschmerzen. Aber den Auftrag hier, diesen Dämon auszutreiben. Du siehst, sogar Jesus hat schon große Probleme gehabt. Der Teufel tobt. Es ist wichtig, dass du den Auftrag von Gott hast. Die Eltern wissen nichts mehr weiter, dann gehen sie noch zu Jesus, weil er vorbeikommt und die Pharisäer machen sich lustig. Ja, guck mal, ihr könnt das auch nicht. Also bitte, lasst den Jungen in Ruhe, bringt ihn nach Hause. Jünger haben nicht immer Vollmacht, das will ich auch sagen. Und wir müssen auch uns immer wieder fragen, müssen wir immer Vollmacht haben? Natürlich schön, dass du immer Vollmacht hast, aber Jünger Jesu müssen nicht immer Vollmacht haben. Jünger Jesu müssen auch manchmal ganz schön demütig sein und sich manchmal gefallen lassen und müssen fragen, Herr, dein Wille geschehe, nicht immer Vollmacht. Mit unserer Vollmacht können wir so viel kaputt machen, weil wir dann denken, das kann ich. Ich kann nicht gebrauchen und das kann ich nicht machen. So, Gott ist der Richter, Gott ist derjenige, der das Urteil spricht und Gott weiß, ob er dann den heilen soll oder nicht, oder ob der ihn heilen kann. Ist es eine andere Sache. Sogar Jesus hat nicht alle Leute geheilt, obwohl es in der Bibel drinsteht, dass er heilte sie alle. Aber der eine an der Tempeltür, der saß 38 Jahre. Also Jesus ist auch 3 Jahre am Tempel vorbeigegangen, immer an der schönen Pforte, hat gesehen, der Bettler sitzt da. Der wird auch Jesus angebettelt haben und seine Mannschaft und so weiter. Und Jesus hat nichts getan. Aber dann erst, als Petrus mal vorbeikommt und angehauen wird und angebettelt wird, dann sagt der Mann, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich gebe, steht auf im Namen Jesu. Weißt du, manche Fälle lässt Gott, dass jemand anders kommt und heilt. Und nicht du. Jesus hat ihn, den Kranken, sitzen lassen. Noch 3 Jahre saß er da an der schönen Tempeltür, denn er war regelmäßig dort an diesem Platz. Das war sein Stammplatz. Gott bleibt immer noch Gott. Und der Herr aller Dinge. Und Gott lässt sich nicht gerne ins Handwerk pfuschern. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir wissen, er lässt sich nicht von uns ins Handwerk pfuschern. Er weiß ganz genau, ob wir reif sind zu heilen oder nicht. Und ob wir dazu die Vollmacht von ihm haben oder uns einbilden, dass wir die Vollmacht haben. Gott hat eine ganz andere Gangart und ganz andere Ziele mit der ganzen Geschichte, weil oft ist so, dann fragen wir, warum ist der Kranke so krank, der Blinde, meint der Blindgeborene. Ja, wer hat hier gesündigt? Der Vater, die Mutter, er selber oder wer hat hier gesündigt? Und er sagt wieder noch, die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Also viele Sachen sind nur für die Herrlichkeit Gottes da. Und eigentlich alle Heilungen und alle Wunder sind so für die Herrlichkeit Gottes da. Und deshalb ist die Frage, und das ist die Antwort, die Gott versucht, uns hier durch das Wort zu geben, all das, was du erbittest, ist das zur Verherrlichung Gottes? Wenn es nicht zur Verherrlichung Gottes ist, Gott wird es nicht geben. Warum soll er das geben? Wo hat er sich verpflichtet, dir was zu geben? Nein, alles zu seiner Ehre, dass Gott verherrlicht wird. Erst wenn wir Gott richtig verstehen, um was es geht, dann können wir auch ganz getrost auf die Antwort warten. Auch wenn keine Antwort kommt, ist auch eine Antwort. Ist noch nicht dran. Wir müssen noch warten. Und je mehr wir Gott verstehen, desto mehr dürfen wir von ihm erwarten. Er wird zu seiner Zeit eingreifen. Also je mehr du Gott verstehst, was der souverän ist, dass er allmächtig ist, er kann das, er muss es nicht, er lässt sich nicht zwingen. Deshalb, wir brauchen die richtigen Antworten, Antworten aus dem Mund Gottes. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und die Antworten, die Gott immer gibt, es sind immer persönlich. Ich habe meine Antwort und du hast deine Antwort. Und ich kann nicht für dich verantworten und du kannst nicht für mich verantworten. Es ist ganz arg wichtig, wir haben immer alles persönliche Antworten. Warum konnte ich das nicht tun? Gottes Antworten sind für uns immer, ja, ein bisschen hoch, nicht immer logisch. Wir können es nicht erklären, aber er hat für uns eine spezielle persönliche Antwort, warum das so ist und warum das nicht so ist. Da kommt doch der Naaman und sagt, heile mich, Prophet, aber der Prophet kommt ihm nicht einmal entgegen und er sagt, tauf dich siebenmal im Jordan. Und was er dem Propheten, was dem Naaman gesagt hat, tauf dich siebenmal im Jordan, das gilt dir nicht. Stell dir mal vor, du wärst aussätzig und du würdest jetzt in den Jordan siebenmal runtertauchen, wieder hoch, da würde gar nichts passieren. Aber er hat den Auftrag gehabt, diesen persönlichen Auftrag. Oder bei Josua, geh mal siebenmal um Jericho, dann fällt die Mauer. Und viele Christen sagen, das steht in der Bibel, siebenmal um das Gebäude und das Gebäude gehört mir. Da kannst du Monate, Jahre lang um ein Gebäude marschieren und kriegst immer noch nicht. Es sei denn, es ist für dich bestimmt. Und dann brauchst du nicht. Dann reicht schon, wenn du einmal ums Gebäude gegangen bist. Und das weißt, das gehört mir. Da kannst du nur danken jedes Mal und Gott preisen, dass es dir gehört. Als ich drüben die Kirche hatte, ich bin dreiviertel Jahre um das Gebäude immer gefahren. Wenn ich meinen Sohn in der christlichen Schule gebracht habe, und dann habe ich in der Runde noch gedreht um das Gebäude und so weiter. Als ich dann hatte, habe ich gebeten, lieber Gott, wie werde ich das wieder los? Denn da ist so viel Reparatur und so viel Arbeit und so weiter. Ich habe gemerkt, was habe ich von Gott erbeten? Was habe ich von Gott erbeten? Weißt du, manchmal erbitten wir und Gott tut es, aber das ist gar nicht gut. Wie viele schlaflose Nächte habe ich da gehabt? Da, immer wenn Sturm war, bin ich ums Gebäude gefahren, konnte ich gar nicht mal schlafen nachts, ob noch alle Dachziegeln drauf sind. Und dann habe ich irgendwo gebeten, lieber Gott, wenn du mir das irgendwie wegnehmen könntest, dann nimm das weg. Und Gott hat mich ganz leicht befreit. Leichter als ich dachte. So, und Geschwister, es ist nicht immer das Richtige. Weißt du, machen das immer gerne pauschal, so und so. Oder wenn ich denke an, da ziehen die Israeliten aus Ägypten raus, die sind ein paar Tage unterwegs, das Wasser geht ihnen aus oder ist bitter und ungenießbar an diesem See, an diesem Mara-Wasser und so weiter, das schmeckt nicht. Und dann sagt Gott zu Moses, nimm ein Stück Holz, schneide das Holz und wirf es ins Wasser und das Wasser wird genießbar sein. Weißt du, aber du kannst es nicht hergehen und sagen, das mache ich auch jetzt, also nimm meinen Brunnen her und schmeiß da was rein, ein bisschen Salz, so wie der Elia. Wir können die Dinge in der Bibel nicht nachmachen. Die sind uns nur als Beispiele gegeben. So haben die Menschen gemacht. Sie haben auf Gott gehört und haben von Gott die Antwort bekommen. Und sie haben das getan, was Gott in der Situation gesagt hat. Das war Rema-Wort. Das war knallhart für die Situation bezogen. Du kannst nicht kopieren. Ich habe in Stuttgart einen lieben jungen Bruder gehabt, frisch bekehrt, das sind feurige Menschen, brennen für den Herrn. Und dann hat ein alter Bruder erzählt, unter der Neckarbrücke bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Was macht dieser Bruder? Geht unter der Neckarbrücke, betet und so weiter und preist Gott und Gott, ich will in Sprachen beten, ich will auch erfüllt werden und so berufen werden wie unser Bruder sowieso. Und dann kommt er am Abend nach Hause und sagt zu dem Bruder, ich habe den ganzen Tag durchgebetet unter der Brücke, aber da ist nichts passiert. Du musst deinen Platz finden, wo du betest. Wir können, und das ist, was Gott will, wir sind Originale und wir können niemand kopieren. Dürfen niemand kopieren. Wir können so eine Anleitung nehmen, ja, das hat er so und so gemacht, aber ich muss selber auf Gottes Antwort hören. Selbst das Wort Gottes empfangen. Und selbst dem Wort Gottes gehorchen. Und Gott testet, wie weit ich mit ihm gehe. Also mit diesen kleinen Antworten. Gott antwortet aber in Etappen, so in Raten antwortet er. Nicht alles auf einmal. Und dann bringt er uns dorthin, wo er uns gerne vielleicht haben möchte. Oder David bittet Gott, Herr, ich mach mich stark, ich will gegen die Philister kämpfen. Und dann sagt Gott so, umgehe diese Leute. Weißt du, Gott hat so seine Methoden und Arten und Weisen. Ja, aber Herr, ich möchte frontal mit ihnen zusammenstoßen. Ich möchte ins Angesicht ihnen schauen. Nein, Gott sagt, umgehe sie. Also die Sache ist, ich möchte sagen, wir müssen hören, was Gott sagt. Und genauso wie ich jetzt hier über den Strom sagte, dass wir nachzahlen müssen, diesen Betrag. Ich habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, zuerst habe ich gedacht, Menschenskind, da kommt wieder schon so ein Patzen, was jetzt auf einen zukommt, wieder zahlen. Und Herr, wo sollen wir die ganzen Mittel so schnell hernehmen? Dann hat Gott mir gesagt, dreimal, ich werde heute ankündigen, habe angekündigt, werde morgen ankündigen und am Sonntag ankündigen, dann ist vorbei. Und dann weiß ich, Gott wird irgendjemand aufs Herz legen, das zu bezahlen. So, ich glaube an Wunder. Aber ich hab gebetet, zuerst mal ein bisschen geschwitzt und zuerst mal gedacht, liebe Zeit, wie soll ich das erledigen? Sag's dreimal, hat Gott zu mir gesagt. Und dann werde ich ein Wunder tun. Und Gott wird jemand bewegen. Ich habe schon solche Wunder erlebt. Also, wenn du Gott anfängst zu gehorchen, tut er Wunder. Bei dir und bei den anderen. Bei dir und bei den anderen. So, ihr betet zu wenig, sagt Jesus. Oder ihr habt noch gar nicht gebetet hier. Es war eine ganz konkrete Antwort. Umgehe diese Feinde. Oder gehe siebenmal um Jericho. Oder was auch immer ist. Schmeiß ein Stück Holz ins Wasser oder ein bisschen Salz. Und dann ist der Tod im Topf nicht mehr da. Viele Menschen glauben, wenn man viele Worte macht, dann passiert was. Wenn man lange betet. Geschwister, du musst richtig beten. Ihr betet nicht richtig. Ihr habt noch nicht richtig gebetet. Wenn wir richtig beten, wir müssen keine langen Gebete sprechen. Lange Gebete sind vom Teufel und für den Teufel. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Wir sollen also nicht wiederholen, oh Herr, du weißt es. Und Gott noch, jetzt von der Seite. Und dann, lieber Heiland. Nein. Gott sagt, wir sollen mit dem Herzen beten und wir sollen im Glauben beten, wir sollen im Geist beten und im Heiligen Geist beten und dann wissen, Gott hört Gebet. Ihr habt noch nicht richtig gebetet. Ihr habt noch nicht richtig gebetet. Aber nicht viele Worte machen und weinen. Weißt du, Gott kennt kein Mitleid. Kennt Mitleid. Aber weißt du, manchmal denken wir müssen so plärren. Ich weiß, ich bin ja selber Christ und versuche selber mit dem Heiland zu gehen. Dann denke ich, wenn ich weine, wird der liebe Gott mich bestimmt lieb haben und sich meiner erbarmen. Aber ich konnte plärren, so viel ich wollte, ist nichts passiert. Ich konnte brüllen, so viel ich wollte, ist nichts passiert. Gott hat ja erst mein Gebet erhört, als wenn ich dann aufrichtig und ehrlich vor ihm stand und sagte, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber du weißt es. Und dann sag's dreimal und dann wird das vierte Mal die Antwort sein. Sag's dreimal und dann das vierte Mal wird die Antwort sein. Es ist auch nicht, wie viele beten. Ich habe eines festgestellt, Jesus und Gott und der Heilige Geist brauchen keine Massengebetsversammlungen, keine Massengebetsmärsche. Weißt du, der Einzelne, ich denke nur an die Söhne von Skephas, 7 Söhne, starke Söhne, Söhne eines hohen Priesters, einer heiliger wie der andere, nach dem jüdischen Gesetz. So, Söhne eines hohen Priesters. Und die wollen jetzt den Teufel austreiben, im Namen Jesu, den Paulus predigt. Perfekt. Die haben nichts falsch gesagt. Paulus, also im Namen Jesu, sie haben den Namen Jesu proklamiert, sie haben sich also sich nicht an dem Namen Jesu geschämt, den Paulus predigt. Aber sie kannten Jesus nicht persönlich. Und genau das ist, wenn wir beten, wir müssen Jesus persönlich kennen. Wenn wir beten, wir müssen den Heiligen Geist persönlich kennen. Wenn wir beten, wir müssen den Vater persönlich kennen. Aber, lieber Vater, nicht nur den Matthäus predigt, diesen Jesus, oder den ich in der Bibel lese. Die wollten den Teufel austreiben, aber das ging nicht. Der Teufel hat sie weggetrieben und sie zerkratzt und sie zugrunde gerichtet. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Sie waren also fromme Juden. Sie konnten beten. Also beten und beten sind zwei Paar Stiefel. Guck mal, Die Bekehrung von Saul von Tarsus. Ananias traut nicht dem ganzen Spektakel da, geh hin und leg ihm die Hände auf. Aber dann muss Gott ihm sagen, siehe, er betet, Saul von Tarsus. Siehe, er betet. Hat Saul von Tarsus nicht gebetet? Konnte er nicht beten? Also Juden sind Weltmeister im Beten. Wie viel Gebete sie verrichten, sie beten vor dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Die konnten beten, aber das war nur alles Geplappere. Man betet mit dem Herzen. Siehe, er betet. Man muss manchmal blind werden, damit man anfängt zu beten. Man muss krank werden, um anfangen zu beten. Man muss arm werden, um anfangen zu beten. Und siehe, er betet. Siehe, er betet. Und dann wusste Ananias, solange er betet, wird er mir nicht beißen. Wird er mir nichts antun. Auch wenn er noch so viele Haftbefehle in der Tasche hat. Was ist richtiges Beten? Gut, dass du fragst. Es ist nicht schwer zu bitten vom Herrn, was zu erbitten. Aber weißt du, um richtig zu beten, muss man einige Grundregeln beachten. Weißt du, wir müssen von ihm die Bitten haben. Die Gebetsbitten. Und bevor du betest, solltest du sagen, Herr, was soll ich eigentlich bitten? Um was soll ich hier bitten? Was ist hier dran? Was würdest du, Herr Jesus, in dieser Situation für den Vater erbitten? Wir sollten auch so versuchen zu fragen, was würde Jesus jetzt beten hier? Wie würde er beten? So, wir müssen in den Willen Gottes beten und mit dem Willen Gottes entsprechen. Sonst haben wir mal leer. Sonst zahlen wir drauf, wenn wir nicht im Willen Gottes beten. Und weißt du, wenn wir denken, ich muss Gott erpressen. Und viele erpressen mit ihren Gebeten Gott. Und dann zahlen sie die Rechnung und können es nicht mehr bezahlen. Wir sollen immer wieder Gott bitten, Herr, ist es dein Wille? Deshalb die Menschen, die heiligen Menschen, die Gott gedient haben, die haben immer gebetet, dein Wille geschehe. Und dann haben sie alles andere angehängt. Die meisten müssen, also eine der Grundregeln ist, man muss ohne Zweifel und ohne Zorn beten. Also wenn wir beten, wir sollen ohne Zorn und ohne Zweifel beten. Also wenn wir beten, wir dürfen auf niemand zornig sein, auf niemand aggressiv sein, wenn wir beten, Herr, zeig's ihm. Ist schon verkehrt, brauchst nicht mehr weiter beten. Weißt du, Gott muss niemand was zeigen. Die Rache ist sein. Und ohne Zorn und ohne Zweifel, so wie ich die Menschen behandle, so behandelt Gott auch mich dann. Also wir sollen mit Frieden beten, wir sollen im Glauben beten, wir sollen also durch die Vergebung beten, niemand was nachtragen. Solange du noch irgendetwas nachträgst in deinem Leben, irgendjemand, egal wer es ist, brauchst nicht beten. Ihr könnt nicht beten. Ihr habt noch nicht gebetet. Deshalb ist der Geist nicht ausgefahren. Viele Geister fahren nicht aus, weil der Geist, der in dir ist, ist noch nicht koscher. Und er reagiert nicht auf dein Geplärre und dein, ja, ich anbete, ich betreibe Anbetung von morgens früh bis abends spät. Pfeift, Gott pfeift auf diese Anbetung. Weißt du, wenn du stolz bist, eingebildet bist, arrogant bist oder eigensinnig bist, Gott wird auf dieses Geplärre nichts hören. Und kein Wunder, dass keine Heilung stattfindet. Und kein Wunder, dass keine Lösung der Probleme stattfindet, weil das Herz noch nicht koscher ist. Sauber und rein. Also, ohne Zorn und ohne Zweifel. Also in der Vergebung, dass man anderen zuerst mal alles vergibt. Wie steht's in der Bibel? Wenn du deine Gabe Gott bringst und wirst gewahr, das heißt, du spürst, du, da ist etwas in der Luft. Bruder X, Schwester Y, die mögen mich nicht. Die gehen mir aus dem Weg. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Vielleicht bin ich ihr schuldig, was? Vielleicht schuldig. Vielleicht habe ich etwas genommen und nicht zurückgegeben. Nur als Beispiel. Oder vielleicht irgendwo verletzt. Und deshalb muss ich zuerst mal meine Gabe stehen lassen und dann hingehen und mich versöhnen. Und dann komm und bitte und bring Gott dein Opfer. Die beste Gebetsvorlage, um richtig zu beten, ist das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld. Beim Beten geht es zuerst um Gott selbst. Unser Vater, geheiligt werde dein Name. Da geht es um das Reich Gottes. Der Beter muss zuerst einmal nach dem Reich Gottes trachten. Also, wenn du betest, fang an nach, was bringt das für das Reich Gottes? Werde ich da gefördert? Komme ich dem Reich Gottes näher? Wird das Reich Gottes stärker in mir, größer in mir und so weiter? Und dann ist Gebetserhörung was ganz Normales. Und natürlich nicht so, wie du das gedacht hast. Kommt ganz anders. Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern zuerst einmal passiert an dir so viel Veränderung und so viel Umbrüche. Zuerst muss Gott uns empfangen, dann müssen wir in die Ruhe Gottes eingehen und dann fängt er an zu bedienen. Er sagt zu, nimm Platz, das ist dein Platz und setz dich hin und ich will dir bedienen. Und solange wir nicht in die Ruhe Gottes eingegangen sind, bedient Gott uns gar nicht. Solange wir noch hin und her springen und noch solange wir alles machen wollen und solange wir noch nicht unseren Platz im Reich Gottes gefunden haben, Geschwister, wird Gott uns nicht groß bedienen. Der sagt, sei ruhig doch, mein Kind. Ich setzt euch. So die Tausende, die dort gespeist wurden, 5000 und so weiter mit den Fischen und Broten. Zuerst mussten sie sich schön hinsetzen in Quadrat, 50-50. So, und als sie dann ordentlich saßen im Quadrat, dann wurde das Brot erst gebrochen und verteilt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Im Quadrat sitzen und so, dass jeder bedient wird, dass niemand übersehen wird. Wir müssen zuerst mal in der Gegenwart Gottes kommen, um von Gott bedient zu werden, anständig zur Ruhe kommen. Die meisten Christen sind nervös, sind in der Gemeinde, in dem Gottesdienst, in dieser Missionskonferenz und dort in diesem Seminar. Am Schluss, ja, die Frau, die mich, Frau von Hamburg, dieser Tage anrief, ich bin ganz durcheinander. Jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll. Gibt es Heilung? Gibt es den Heiligen Geist? Die weiß gar nichts mehr. Und obwohl sie sich bekehrt hat, ist Kind Gottes geworden. Aber am Schluss, die haben noch viel mehr. Ich habe gesagt, du, die kochen auch mit Wasser. Und er denkt sie woanders, ist mehr Feuer. Dann hatte ich gesagt, weißt du, ich habe gesagt, in Hamburg gibt es gute Gemeinden. Ja, aber die sind alle so groß, ich brauche eine kleine Gemeinde, einen Hauskreis am besten. Nee, du brauchst das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Nichts was Großes und nichts was Kleines, das Richtige brauchst du. Das richtige Beten können nur lernen, wenn wir Jesus zuhören. Wie hat er gebetet? Deshalb kamen die Jünger, Herr, lehre uns beten. Waren ja Juden, die konnten ja beten. Aber Herr, lehre du uns jetzt beten. Und wenn wir die Bibel so betrachten, da sehen wir immer wieder verschiedene Menschen, die gebetet haben. Und die haben etwas uns zu sagen. Schau diesen Leuten, den Betern an, wie die gebetet haben. Und du kannst nicht von einem das Rezept nehmen, sondern du musst von dem was nehmen, vielleicht von dem was nehmen und von dem was nehmen und so weiter. Richtiges Beten ist vor allem, dass man zuerst mal selbst ruhig geworden ist, die Seele ruhig geworden ist, die Seele erfüllt ist mit Gott, mit dem Heiligen Geist und so weiter. Wir brauchen also eine Gebetspraxis, dass wir diese Regeln Gottes betrachten. Gott will zuerst mal in uns etwas tun, bevor er was durch uns tut. Der will zuerst mal in uns was tun. In uns muss was passieren. Und jedes Gebet ist anders, weil jeder Beter anders ist. Das habe ich vorhin gesagt, kopiere niemand. Auch jedes Gebetsanliegen ist anders und die Voraussetzungen zum Gebet sind anders. Es gibt kein Schema, wie man erhörlich betet. Es ist nur, dass du betest. Ihr habt noch nicht gebetet. Er hat nicht gesagt, wie. Ihr habt noch nicht gebetet, so wie ihr beten solltet, so wie du beten solltest. Und weißt du, wie du und ich beten sollte? Entschuldigung, du willst ja Gottes Antwort wissen. Bete so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Bete so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Versuch nicht, lateinisch zu beten oder griechisch oder englisch oder sonst noch irgendwie, wenn es nicht deine Muttersprache ist. Bete in deiner Muttersprache, so wie du träumst. So wie du träumst, in dieser Sprache. Und wenn du Engländerin bist und in Deutsch träumst, dann bete Deutsch. Denn das ist deine Muttersprache jetzt inzwischen. Und umgekehrt. So, es gibt kein Schema, sondern mit dem Herzen wird gebetet. Mit dem Herzen wird gebetet, nicht mit dem Mund und nicht mit dem Kopf. Zuerst muss der Beter Kontakt zu Gott bekommen. Ohne Kontakt gibt es keine Reaktion von Gott. Wie ist es beim Telefonieren? Wenn die Vorwahl nicht stimmt, wenn die Nummer nicht stimmt, kannst du drücken, so viel du willst. Kommt nichts raus. Dann machst du das Telefon noch kaputt. Du musst zuerst die Vorwahl oder die richtige Nummer haben. Zuerst musst du dich einwählen. Zuerst meistens bist du dann, wenn du irgendeine Firma anrufst, bestimmte Nummern anrufst, bist du immer in der Warteschleife. Und das ist also beim Beten. Der Beter ist sehr oft in der Warteschleife. Wenn genügend Mitarbeiter da sind, wirst du verbunden werden. Wenn genügend Zeit da ist oder die richtige Zeit ist, also die Vorwahl muss stimmen. Echte Gebete fangen immer mit der Anbetung Gottes an. Wende dich direkt an Schöpfer Gott, Vater Gott. Wende dich im Namen Jesu an den Herrn, bete durch den Heiligen Geist. Da ist ja so viel, was du lernen kannst. Ihr habt noch nicht gebetet. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet, steht einmal in der Bibel. Ihr habt nicht. Ja, aber wir beten doch so viel. Ja. Fang an mit dem Danken. Versuch's mal mit dem Danken. Und du musst erstmal Eingang bei Gott bekommen. zuerst mal zugelassen werden bei Gott. Du musst zuerst mal in Audienz bei ihm haben und er sagt, mein Kind, setz dich, wo drückt dir der Schuh, was fehlt dir? Und erst wenn der Herr dich fragt, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Dann darfst du deine Wünsche äußern, aber nicht gleich Tür aufbrechen, Herrgott, ich brauche jetzt 1 Million. Nein, da sitzt du da und weißt du, wenn du 1 Million brauchst, das wirst du nicht gleich sagen. Du wirst erst nach 2 Tagen das sagen, dass du 1 Million brauchst. Nachdem du alles offenbart hast, nachdem du alles hingelegt hast, alle Pläne gezeigt, wofür brauchst du diese 1 Million? Nur als Beispiel. Und Gott will zuerst mal, dass er mit dir dich mal ein bisschen so austauscht. Was bist du? Wo kommst du her? Kenne ich dich? Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wann hast du das letzte Mal mit mir gesprochen? Wie lange ist es her, dass du mit Gott mal gesprochen hast? So persönlich mit Gott gesprochen hast. Nicht nur, dass du die Bibel gelesen hast, das spricht ja auch zu dir, aber so ganz persönlich, wo er dich gemeint hat. Man sollte erst bitten und seine Bitten erst Gott vortragen, wenn Gott uns aufgenommen und angenommen hat, wenn wir in seiner Gegenwart sind und wenn er dich fragt, was willst du? Ja, was ist da los? Jesus fragt, warum streitet ihr euch hier? Was soll das ganze Gerede? Und dann rufe den Namen des Herrn an. In der Bibel heißt es, wenn du Not hast, rufe in deiner Not den Namen des Herrn an. Also der Name des Herrn ist so wichtig. Du musst ja Gott auch irgendwie aktivieren. Rufe den Namen des Herrn an. Gott muss in deinem Inneren aktiv werden, in deinem Inneren. Hier ist das Reich Gottes. Geschwister, das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde nur und nicht nur irgendeine Organisation oder sonst was. Das Reich Gottes ist in dir. Du bist ein Stück des Reiches Gottes. Du und ich, wir alles miteinander. Der innere Mensch muss anfangen zu beten. Der innere Mensch muss die Zwiesprache eröffnen. Und deshalb die wichtigste und größte Reise ist die Reise nach innen, in deine Seele. Bitte Gott, dass du die Ursachen für deine Probleme erkennst. Warum ist das bei mir so und wieso ist es so? Und dann bitte um Behebung der Probleme und überlass ihm dann die Behebung, wie du das machst. Löse du das Problem. Er will ja an die Sache ran. Er soll dazu rangelassen werden, um das Problem zu lösen. Bitte um Hilfe bei Bewältigung der wahren Ursachen deines Lebens, deiner Nöte, die wahren Ursachen. Da kann es sein durchaus, dass ganz was anderes in der Luft hängt, als das, was du glaubst, als das, was der Arzt dir diagnostiziert hat. Da kommen ganz andere Sachen, die dann ausgesprochen werden müssen und bekannt werden müssen. Bete allein. Und das ist jetzt, wo ich noch zu einem Punkt komme. Also erwarte Gottes Antworten. Bete allein. Du brauchst niemand zu beten. Auch wenn es in der Bibel drin steht, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen oder was sie bitten werden, 2 oder 3. Weißt du, das muss auch richtig verstanden werden, was das auch immer alles heißt. Weißt du, Seele, Geist und Leib, das sind 3. Die müssen 1 werden zuerst einmal. Wenn Seele, Geist und Leib in dir 1 geworden sind, dann kannst du bitten, was du willst. Dein Kopf will manchmal ganz was anderes, als was dein Bauch will. Und deine Seele, die wollen ganz was anderes. Deshalb, es muss eine Harmonie zuerst mal in dir selber dargestellt werden. Er hat nicht gesagt, wo 20 oder 30 eins sind, sondern wo 2 oder 3. Nicht mehr. Und das bist du. Deine Trinität. Deine Dreieinigkeit. Wenn du in dir selber 1 bist, dann kannst du bitten, was du willst. Und diese Einheit muss zuerst mal wiederhergestellt werden. Ihr habt noch nicht gebetet, hat Jesus hier diesen Leuten gesagt. Ihr habt noch nicht gebetet. Bitte also um diese Zerrissenheit. Eigentlich will ich nicht, aber ich brauche es. Weißt du, das ist schon eine Zerrissenheit. Bete allein, spreche deine Gebete in deiner Sprache, in deiner Muttersprache, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Formuliere deine eigenen Gedanken. Weißt du, wenn du mit deiner Seele und Geist 1 geworden bist, und dann kann auch deine Zunge das Richtige sagen. Bete bejahende Gebete. Benimm dich beim Beten völlig natürlich. Das ist auch ganz arg wichtig, das sage ich Charismatikern und Pfingstern. Bete ganz natürlich, nicht überspannt. Verstell dich nicht beim Beten. Muss gar nicht Gott, weil sowieso wer hinter der Maske steckt. Muss dich nicht so entstellen. Wenn du betest, verzichte auf jede Art von äußerer Zeremonie, Ritualen, Klängen, Klimbim, Düfte, Äußerlichkeiten und was weiß ich, den ganzen, weißt du, was die Leute manchmal denken, wenn sie viel Weihrauch versprühen und was sonst noch, dann muss der Herr da sein. Nein, In der Schlichtheit und der Einfachheit ist Gott gegenwärtig. In der Schlichtheit und Einfachheit. Ich weiß, warum ich das sage. Ich habe als Christ alles durchexerziert. Ich habe geglaubt, jetzt muss ich etwas ganz Besonderes tun. Viel springen und mit den Fahnen und Luft wedeln und viel Rauch machen. Spar dir das alles. Gott sieht nicht auf das Äußere. Gott sieht das Herz an. Das Herz. Das Herz. Und dann bete freiwillig. Aus eigenem Antrieb. Weißt du, bete freiwillig. Nicht, ich muss jetzt beten. Die Not ist so groß, mein Haus brennt. Bete aus eigenem Antrieb. Aus Liebe. Bete nicht, um gesehen zu werden. Guck mal, wie der betet. Jesus hasst solche Gebete, die öffentlich da, von den Juden, öffentlich, da stehen sie an der Mauer, da stehen sie auf einer Ecke irgendwo und beten. Gott sagt, die haben ihren Lohn dahin. Wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete im Geheimen, im Verborgenen, Gott wird dich belohnen. Dein Gebetsanliegen geht niemand was an. Geht niemand was an. Bete zu Hause, in deiner Kammer. Das ist diese Kammer, wo alles entwickelt wird, in der Dunkelkammer. Dort werden Bilder entwickelt. Bete in deiner Dunkelkammer. Und das Gebet muss ernstlich sein. Und dann bete demütig und bescheiden und nicht fordernd. Herr, ich brauche jetzt so und so und das und das. Gott hat mir gesagt, sagst den Leuten, was du brauchst. Und ich werde dann erhören, sagen müssen wir, bekennen müssen wir es. Wir dürfen nicht überspielen. Wir können das machen. Nein, wir sollen sagen, was wir nicht können. Wir müssen ehrlich sein. Geschwister, beim Beten ist so arg wichtig, dass wir ehrlich sind. Wenn wir beten, und das ist jetzt Gemeindeanliegen, was ich euch vorgetragen habe. Es ist nicht wichtig, an welchem Ort du betest, auch nicht die Masse ist entscheidend, sondern ist die Hinwendung zu Gott, das ist ausschlaggebend. Wie ist deine Hinwendung zum Herrn? Erwarte Gottes Antworten. Und wenn du gebetet hast, Gott alles gesagt hast, dann lass deine Bitte vertrauensvoll in seine Hände. Das ist genauso, wenn du eine Sache einem Rechtsanwalt übergibst, der muss dann für dich sprechen, der muss dann für dich handeln. Und jetzt musst du geduldig sein, bis das einfach entschieden wird. Bis Gott eingreift und bis Gott was macht. Vertraue also auf die Hilfe des Herrn. Verliere nicht den Mut, wenn es etwas länger dauert. Erwarte Gottes Antwort. Weißt du, ich habe auch solche Fragen. Und manche Fragen weiß ich heute schon, brauche ich gar nicht fragen. Weil, lieben Gott, die werde ich erst in der Ewigkeit beantwortet bekommen. Warum? Wieso? Und weshalb? Und ich zerbreche mir nicht den Kopf, weil ich jetzt keine Antwort habe. Und in manchen Sachen hat Gott mir auch gesagt, das brauchst du gar nicht wissen. Hernach wirst du alles erfahren. Wir fragen manchmal Löcher Gott im Bauch. Nein, du wirst erfahren. Und Gott sagt schon im richtigen Moment, wieso und weshalb und warum das so und so ist. Dann habe ich etwas gelernt in meinem Leben. Das ist nicht leicht gewesen, aber also einfach von Herzen Taylor aus seiner Lebensbiografie habe ich gelernt, wo dann dieser Missionar einfach so einen Impuls bekommen hat. Der wollte alles aufgeben, alles hinschmeißen und der wollte alles liegen lassen. Und dann sitzt er da und dann sieht er über den Tisch vom Missionar, versuch es mit Danken. Versuch es mit Danken. Aber das hat mich so inspiriert. Versuch deine Gebete mit Danken zu umkleiden, zu einzuwickeln und einzupacken. Versuch es mit Danken. Und wenn du anfängst mit Danken, dann wirst du merken plötzlich, das ist positiv. Und dieser Missionar wollte eigentlich nach London zurückgehen, aber er hat einfach die Nacht Gott gedankt. Vater, ich danke, dass ich wenigstens in China bin, dass ich jetzt hier arbeiten darf, dass du mich hier hergesandt hast, auch wenn ich keinen Erfolg sehe. Auch keinen Erfolg. Weißt du, versuch's mir danken, Herr, ich bin hier im Urlaub dann. Wenn ich nichts sehe, einfach hier genieße die Zeit. Und er fing an zu danken und dann kommt am nächsten Morgen dann zu dir in die Missionsstation wieder zurück und sagt, du, ich gehe wieder zurück in die Berge und werde dort meinen Dienst wieder weiter verrichten. Und diese Leute sind erstaunt und sagt, Herr, du wolltest nach London gehen und wieder zurück nach in die Heimat. Nein, sagt er, ich habe angefangen, Gott zu danken und Gott hat mich hier zurückgeschickt. Das ist dein Platz. Danke Gott für deinen Platz, dass du hier sein darfst, dass du Gottes Wort hörst, dass der Heilige Geist an dir arbeitet. Und du wirst merken, da gibt es so viel, dass du die Bibel hast, dass du die Bibel lesen kannst, dass du nicht blind bist. Du hast so viel Grund zum Danken. Und dann versuchst mal, mit Danken an die Sache ranzugehen und vorausdanken. Zeig dein Vertrauen, wenn du so vorausdankst. Vater, ich danke schon für das Wunder. Vater, ich danke schon für das Wunder. Du hast es nicht, aber du hast es. Du dankst voraus. Du dankst voraus. So wie Gott vorausschickt und voraushandelt, so als Vorspann, du kannst voraus danken. Und dann überlass alles der Weisheit Gottes, wer deine Bitte erhört, nicht wie du gerne hättest. Zuerst mal wird der liebe Gott dich umkrempeln. Ich habe gesagt, es ist hart, wenn Gott an einen arbeitet, krempelt er zuerst einen selber um. Und dann, denn die Gebetserhörung passiert zuerst an uns und dann durch uns wird Gott weiterwirken, eine Lawine auslösen. Aber zuerst mal das Wunder an uns. Bitte aus uneigennützigen Motiven, beeinträchtige mit deinen Gebetswünschen nicht die Willensfreiheit anders. Herr, bekehre meinen Mann! Verstehst du? Der Mann muss sich selber bekehren. Weißt du, das ist Vergewaltigung. Wenn du für die Bekehrung deines Mannes oder deiner Frau oder deiner Kinder bittest, bekehre sie. Nein, der Herr muss. Du kannst bitten, Herr, schenk uns Gnade. Schenk meinem Mann, meiner Frau Gnade, wie du das willst, aber bekehren, verändere. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Ehepaar, die waren Hund und Katze, so lebten sie zusammen. Und dann kommt die Frau zu mir in der Seelsorge, zum Gebet. Und dann sage ich, ja, um was soll ich beten und was ist dein Anliegen? Ja, mein Mann soll sich bekehren. Nein, mein Mann soll aufhören, mich zu schlagen. Also der Mann hat die Frau geschlagen. Ist egal, das ist waren Zigeuner. Bei denen ist das üblich. Und der Mann hat die Frau geschlagen. Und dann, ich soll beten, dass der Mann die Frau nicht schlägt. Habe ich gesagt, nee, das kann ich gar nicht beten. Vielleicht brauchst du das. Und bitte lieber, dass der Herr sein Herz erfüllt mit Liebe, mit Freude, mit Frieden und so weiter. Nicht, dass er dich nicht schlägt. Wenn Gott ihn richtig verändert. Aber eigentlich in meiner Bibel steht es, ihr Frauen könnt eure Männer mit Liebe gewinnen. Korintherbrief. Also mit liebevollen, sanftmütigen Wandel. Also vielleicht musst du zuerst mal verändert werden, dass du weniger Schläge brauchst. Die ist böse gewesen. Die wollte Gottes Antwort haben. Und ich hab das, was sie dachte, das, was richtig ist, dass Gott zuerst mal sie verändern muss. Dass sie war ein freches Wesen, seineswegs. Weißt du, so schön demütig, aber diese ganzen stillen Leute, die können ganz gehässig sein manchmal. Und das war so bei ihr. Ich habe gesagt, vielleicht muss Gott dich verändern. Willst du wissen, was Gott über dich denkt und was er zu sagen hat? Im Grunde genommen müssen wir zuerst einmal von Gott innerlich umgekrempelt werden, neu geformt werden, neu zubereitet werden und dann als neue Schöpfung, dass der Mann dich gar nicht mehr erkennt, sagt, wer bist denn du eigentlich? Die kommen auch manchmal hierher. Aber es ist egal. Und die haben immer noch nicht ganz hingekriegt. Also manchmal, dann läuft sie wieder weg, dann holt der Mann wieder sie von irgendwo, gabelt sie wieder irgendwo hier auf und so geht es. Im Grunde genommen müssen wir, wenn wir beten wollen, uns genauso wie Kinder verhalten, wie Eltern und Kinder, müssen wir also so wie die Kinder, so einfältig, so liebevoll, so zuverlässig, mein Vater hat alles geplant, mein Vater wird alles in Ordnung bringen. Das ist richtiges Beten. Ihr habt noch nicht richtig gebetet, hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Kinder sagen einfach in klaren Worten, ohne großes Tamtam, ohne Fremdsprache, sondern in Muttersprache sagen sie, was es geht. Und dann betteln sie nicht immer. Na gut, manchmal betteln sie, wann kriege ich Eis? Oder wann gibt es Eis? Wann sind wir dort? Also das ist oft so, aber normalerweise, wenn du gesagt hast, du kriegst es zum Geburtstag, dann wartet er, bis sein Geburtstag ist. Kinder müssen warten, bis die Bitte erhört wird. Durch meine Gebete darf Gottes Antworten nicht vorweggenommen werden oder manipuliert werden, sondern Gebet ist Kommunikation mit Gott. Ich sage sie ihm, teile sie mit und dann muss ich nicht betteln. Kinder Gottes sind keine Bettler. Die Bettelei hat aufgehört. Im Neuen Testament hört die Bettelei auf. Jesus hat die Bettler reich gemacht. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Du darfst mit Gott reden, ganz persönlich in Zwiesprache, du und Gott. Und dann deine Seele hört. Deine Seele wird erquickt, deine Seele wird belebt, deine Seele wird inspiriert. Und die Seele ist das Verborgene, das sieht man nicht. Die Seele weiß man bis heute noch nicht, wo die sitzt genau. Dein Innenleben. Und hier offenbart sich Gott, wenn du betest, hier spricht Gott zu dir, zu deiner Seele. Seele, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist, wie wir dann einsteigen in das wahre Gebetsleben. Ihr habt noch nicht gebetet. Wenn du betest, redest du mit Gott in dir. Vielleicht ist es eine kleine Hilfe für dich. Gott ist in dir. Gott ist nicht in der Luft, nicht über Wolken, nicht auf der Sonne, nicht irgendwo auf dem Planeten. Gott ist in dir. Weißt du, wenn du betest, hört Gott in dir, der in dir ist, wenn er in dir ist. Und er ist in dir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Der Heilige Geist ist in dir, wenn du den Heiligen Geist geöffnet hast. Jesus ist in dir, Christus in dir. Und da gibt dieser Gott in dir plötzlich Kraft, plötzlich Mut, plötzlich empfängst du Gottes Antwort in dir. Wenn ich in Sprachen bete, ich möchte einen kleinen Tipp geben. Ich bete gelegentlich in Sprachen. Das ist für mich zwischen mir und meinem Gott eine Zwiesprache. Sprachengebet ist also nur eine Gebetssprache ist nicht, dass ich jetzt Lateinisch oder Griechisch oder Deutsch bete. Nein, ich bete in Sprachen. Das ist eine Engelssprache oder welche Sprache auch immer ist. Ob es gibt oder diese Sprache nicht gibt, ist mir auch egal. Aber während ich so bete, plötzlich fange ich zu mir selber zu weissagen. Das musst du erlebt haben. Plötzlich bekommst du Antworten. Denn Paulus sagt ja, ihr sollt nicht nur in Sprachen beten, sondern ich möchte, dass ihr alle weissagt. Und Weissagen fängt bei dir. Da stehst du vorm Spiegel und du betest in Sprachen und plötzlich bekommst du Botschaften für dich persönlich. Und so werde ich inspiriert durch die Botschaft. Plötzlich redet eine Stimme, dann bete ich wieder weiter in Zungen, wieder. Und dann, weißt du, das ist Kommunikation. Zungensprache und Auslegung und Weissagung ist eine Kommunikation. Du betest zu Gott in fremden Sprachen und der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis plötzlich. Und so kriege ich meine Predigten, so kriege ich meine Inspiration, so kriege ich meine Motivation, so werde ich motiviert. Und dann brauche ich keine Predigt. Dann brauche ich, ich bin froh, wenn ihr kommt. Aber, verstehst, dann wirst du inspiriert. Dann wirst du inspiriert. Dann, egal wo du bist, kannst im Wald sein, auf dem Fahrrad sitzen oder an einem einsamen Ort, auf dem Balkon vielleicht. Aber du wirst inspiriert, wenn du in Sprachen betest. Du kriegst die Botschaft. Und deshalb, ich denke, es ist wichtig, dass du in Deutsch deine Botschaft bekommst. In deiner vernünftigen Sprache. So, du empfängst dann in der Sprache Antwort auf deine Sorgen. Mein Kind, es ist alles ausgesorgt oder es ist vorbei. Ich habe deine Sorgen anerkannt, ich habe dich lieb und ich werde dich tragen. Oder Gott wird dir deine Tränen abwischen, deine Traurigkeit hört auf. Wenn du in Sprachen betest, preist Gott, aber dann kriegst du plötzlich Antwort. Es wird wieder alles gut. Es wird wieder alles in Ordnung kommen. Dein Schmerz hört auf. Reich Gottes ist Heilung. Reich Gottes ist Heilung. Weißt du, das Reich Gottes in drinnen kristallisiert sich mehr und mehr, setzt sich mehr und mehr durch. Gott in uns. Und es ist immer kommend, es geht immer nach vorne. Gott gibt uns Kraft, während wir auf seine Antwort warten. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und das ist, wenn du ins Sprachen gebetet hast. Und plötzlich kommt es als Feedback zurück zu dir und plötzlich kriegst du so eine Inspiration. Nimm gleich einen Zettel, schreib es auf, das ist für dich, für niemand anders. Kannst du vielleicht manchmal jemand anders erzählen und sagen, du, ich habe gebetet, guck mal, und das hat mir der liebe Gott gesagt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben dann. Und dann kannst du begeistert sein, vielleicht steckt das ihn auch an. Aber zuerst einmal, du musst inspiriert werden. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation, kannst nicht mehr aushalten und dann betest in Sprachen zuerst mal. Und das in Sprachen bete sowieso, wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst. Das ist der Schlüssel, das ist in der Sache. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Und dann bete der Heilige Geist aus dir zu Gott. Er seufzt und stöhnt und was weiß ich alles. Da musst du keinen Zirkus mehr machen. Nämlich, wenn du in Sprachen betest, hörst du auf mit deiner Logik, mit deiner Vernunft, mit deinen Ideen, mit deinen Plänen, mit deinen Gedanken. Weißt du, da kommst du richtig blöd dir zuerst mal vor. Das ist die Wahrheit. Und die wenigsten wollen dumm sein und blöd sein. Aber den Einfältigen gibt der Herr. Den Demütigen schenkt der Herr. Und du betest und dein Geist, der denkt, was bete ich hier zusammen? Und dann kriegst du die Antwort, wenn du anfängst zu weissagen. Und so spricht der Herr. Und dann fängt der Herr zu dir zu reden. Mein Kind, wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Und dann wirst du vielleicht motiviert und dann heißt es, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, und dann reagierst du, dann wirst du herausgefordert. Du brauchst Antwort von Gott, erwarte Gottes Antwort. Das ist mein Thema. Nicht nur, dass du die Bibel liest, vielleicht kann es passieren. Vielleicht sagt der Herr, nimm und lies. Kann auch passieren. Mir ist dieser Tage passiert, ich saß da und ich wusste nicht, was ich predigen soll. Habe ich gebetet, in Sprachen gebetet und plötzlich sagt der Herr, geh zum Regal und hol das Buch. Das Buch muss doch irgendwo liegen. Das Buch ist erst, weißt du, ich habe erlebt, dass selbst der Teufel mir Bücher versteckt. Ich habe es nicht gefunden. Weißt, und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ich das Buch hier gehabt habe, aber wo ist das Buch geblieben? Und dann nicht nachgegeben, ich wusste, die Antwort, die Botschaft, was ich brauche, oder das Stichwort, was ich brauche, ist in diesem Buch. Aber wo ist das Buch? Weißt du, es kann sein, dass sogar der Teufel dazwischen funkt und dich blind macht oder taub macht, du findest das Buch nicht. Und ich habe gesagt, nein, Herr, und habe wieder weiter gebetet. Und ich wusste, auf diesem Regal, da und da ist das Buch. Aber das war dann so eingequetscht, dass ich es gar nicht gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt systematisch durchgehen und tatsächlich, dass ich gar nicht gesehen habe. Und das war das Buch und gefunden. Und genau in dem Buch schlage ich auf, sogar die richtige Seite, als ich dann aufschlage, finde genau das Stichwort, was ich brauche, was ich gesucht habe für meinen Gedanken in meiner Predigt. Weißt du, aber du musst von Gott inspiriert werden und die Antwort erwarten und nicht nachgeben. Ja, ich habe noch keine Antwort. Weißt du, du hast ein Problem, eine Frage, das brennt dir auf der Zunge, auf dem Herz oder was auch immer. Und du, dann such so lange, bis du findest. Die Bibel sagt, suchet, so werdet ihr finden. Wir geben manchmal viel zu früh auf. Wir können nicht abwarten, bis es dann soweit ist, bis Gott uns geben will. Du fragst vielleicht Gott um Wegweisung. Und weißt du, das kann passieren, dass Gott dich dann zur Bibel führt, in der Predigt führt oder auf die Knie bringt oder wo auch immer. Weißt du, Gott bringt dich dann in seine Gegenwart. Gott will nur in seine Gegenwart bringen, dass du auf ihn hörst. Und die Bibel ist für mich auch eine Stimme Gottes, wo Gott heute immer noch zu Menschen spricht. Die Bibel gibt Menschen geistliche Orientierung, aber du musst die richtige Stelle finden. Weißt du, manchmal geht es mir auch so, wenn ich bete, entschuldigt, aber so ist es, manchmal weiß ich nicht, was ich lesen sollte. Auch diese Tage, da habe ich einfach eine Frage gehabt an Gott, habe gesagt, Herr, ich brauche eine Antwort in dieser Frage, in dieser Situation. Und dann bete ich und dann einfach schlage ich auf und da ist es. Frage Gott um Antwort und Gott wird dich antworten. Suchet mich, so werdet ihr finden, heißt es in der Bibel. Du musst Gott fragen und dann nicht nachgeben und nicht sagen, ja, ich habe es nicht gefunden. Gott spricht mit mir nicht mehr. Gott will mit uns sprechen. Und er will mit uns reden, und zwar jeden Tag 100 Mal. Und dann findest du Antworten auf Jesus, dann wo die zu Jesus hinführen, und in der Heiligen Schrift heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also erwarte göttliche Antworten, dass Gott zu dir spricht, dass du Gebetserhörungen bekommst, und das bestätigt dein Glauben, das ist so, das ist Wahrheit, auf das kann ich mich verlassen. Lass dich vom Herrn Verheißungen schenken, ob jetzt im Gottesdienst oder wo auch immer ist, dass du so ein Stichwort bekommst. Weißt du, du brauchst so ein Rhema-Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt und nicht nur aus dem Bibellesen, aus der Predigt. Deshalb, du solltest viele Predigten hören, und wir haben hier so ein Überangebot. Wir haben Mittwochsgottesdienst, wir haben Freitagsgottesdienst, wir haben Samstagsgottesdienst, wir haben Sonntaggottesdienst, manchmal auch zwischendurch noch und so weiter. Du solltest die Möglichkeit nutzen. Du brauchst eine Antwort. Geh vielleicht 5-mal im Gottesdienst. So wie der Naaman sich 7-mal im Jordan taufen musste, so musst du vielleicht 7-mal im Gottesdienst gehen. Und dann am 7. Tag kriegst du die Antwort. Und manchmal, weißt du, Gott will uns manchmal erziehen zur Antwort. Nein, im ersten Gottesdienst, Herr, ich brauche sofort eine Antwort. Nee. Gott hat sehr viel Zeit. Gott hat eine ganze Ewigkeit vor sich. Und Gott lässt sich manchmal Zeit. Und das ist das Schlimme. Ich bin ungeduldig, nervös. Und ich möchte sofort, eigentlich schon gestern hätte ich die Antwort haben sollen. Aber Gott sagt, warte, hab Geduld. So, Gottes Lösungen, Gottes Antworten sind manchmal nicht gleich sofort perfekt verpackt. Da musst du rätseln. Also manchmal auch im Traum. Gott gibt auch Antworten auch im Traum. Wir sollten auch auf unsere Träume achten. Die meisten Leute sind Schlafmützen. Die schlafen durch, morgens wachen sie auf und wissen nicht, was heute Nacht passiert ist. Aber du solltest darauf achten, wenn du schläfst, Gott redet nachts, wenn da arbeiten die Engel, da arbeitet der Heilige Geist, auch natürlich der Teufel, der arbeitet um Mitternacht. Der macht Überstunden, der macht dich nachts fix und fertig, aber Gott kann dich auch nachts beruhigen, wenn du in der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommst und sagst, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dass nicht sterben, sondern dass du in Gott ruhst, dass deine Seele in Gott ruht, und in dieser Zeit arbeitet Gott an dir. Und dann siehst du, wie Gott dann Dinge erschließt oder aufschließt, Und dann, wenn du aufgewacht bist, schreib schnell das Stichwort auf, um was es gegangen ist, dass du weißt nachher, was du geträumt hast. Dann kommt nämlich der Teufel und klaut dir alles weg. Dann weißt du es nicht mehr. Ach, das war heute Nacht, habe ich so einen schönen Traum gehabt, aber was war denn das? Vorbei. Wir sehen beim Nebukadnezar und beim Pharao und so, die haben alles vergessen. Gott hat eine ganze Weltgeschichte offenbart, diesen Königen. Und die haben alles vergessen. Oder Gott spricht auch, wenn er Gott Menschen beruft, gibt Antworten. Ja, wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Guck mal, dieser junge Josef, der wird gefragt haben, lieber Gott, warum bin ich geboren? Warum hat meine Mutter mich zur Welt gebracht? Was soll das alles? Und meine Brüder, die sind alle viel besser und ich bin so Müttersöhnchen. Wozu ist mein Leben? Wozu lebe ich da? Ich bin gerne zu Hause, koche und so weiter. Und wozu bin ich da, lieber Gott? Und dann hatte er einen Traum. Und er sah, wie Sonne und Mond und 11 Sterne, wie sie sich alle verbeugen vor ihm. Und dann für die Ehren, sie verbeugen sich alle vor ihm. Und er erzählt, Papa, heute Nacht habe ich geträumt. Kannst du dir vorstellen, was ich geträumt habe? Und dann ist der Jakob sogar traurig geworden und sagte, was, ich auch? Ja, alle verbeugen sich vor mir. Das war der Lebenstraum. Und an diesem Lebenstraum hat er festgehalten. Damit hat er sogar mit dem Leben fast beinahe bezahlt, wurde in der Grube gesteckt. Aber Gott hat diesen Traum realisiert und du solltest deine Träume nicht aufgeben. Weißt, das war eine Antwort. Und Gott hat ein Lebensprogramm für dein Leben. Hast du schon dein Leben geträumt? Erträumt, was du tust, was du machst? Warum wir hier sind? Das ist ein Traum, eine Vision. Und wir sollten visionär sein. Warum diene ich hier? Und warum predige ich hier? Wenn du nicht weißt, warum ich das tue, dann wirst du vieles nicht verstehen. Ich weiß meine Vision und meinen Auftrag und meinen Dienst. Weißt du deinen Dienst und deinen Auftrag? Und wir sollen rausfinden, weswegen sind wir auf diesem Planeten Erde? Weswegen? Nur einfach abzusitzen, mit dem Kopf zu nicken und sagen, Halleluja, Amen, preis dem Herrn. Nein, wir sind hier, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Und früher oder später müssen wir den Auftrag Gottes herausfinden. Manchmal wirst du 80 Jahre alt, bis du den Auftrag Gottes gefunden hast, aber du solltest ihn finden. Denk an Moses, 80 Jahre. Und Josef, zuerst ging alles drunter und drüber. Hast du nicht gemerkt von dieser Geschichte, was ich heute gelesen habe, mit diesem Jungen, der epileptische Anfälle hatte bei Jesus? Weißt du, je näher er an Jesus kam, desto schlimmer wurde alles. Je näher du an der Sache kommst, an deine Berufung kommst, umso schlimmer wird in deinem Leben. Je näher du an der Salbung Gottes rankommst, desto der Teufel, dieser Dämon riss ihn hin und her und erlaubte dich, dass er zu Jesus kommt, schrie noch, spuckte, schäumte. Die Hölle war los. Und dann sagt Jesus, fahr aus. Weißt du, und die Leute alle gegafft, Maul nicht mehr zugekriegt, die Augen fast aus dem Kopf rausgefallen. So haben die geguckt und Jesus bedrohte diesen Geist und sagt, fahr aus, du unreiner Geist, tauber und stummer Geist. Aber zuerst einmal wird alles schlimmer. So, wir brauchen klare Worte. Als Gottes Antwort, klare Worte. Gott antwortet auf seine Verheißungen und wir müssen wissen, was hat er mir verheißen? Du brauchst eine persönliche Antwort von Gott. Vielleicht haben wir Könige unter uns, vielleicht haben wir Messias unter uns. Vielleicht haben wir geistliche Persönlichkeiten, aber solange wir nicht entdeckt haben, was wir sind, können wir uns auch gar nicht entwickeln. Wir sitzen da, wozu bin ich da? Bin ich Kartoffel, bin ich Rübe, bin ich Mais, bin ich Weizen, bin ich Karotte? Was bin ich? Find heraus, was für eine Pflanze du bist. Find heraus. Und Gott muss etwas zu dir sagen. Erwarte Gottes Antwort. Und ich möchte dir das heiß machen. Weißt du, nach unserer Bekehrung ist die nächste wichtige Frage, Herr, was willst du? Herr, Paulus fragt, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und dann die zweite Frage ist, Herr, was willst du? Was soll ich tun? Und die nächste Frage nach deiner Bekehrung ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wo soll ich hingehen? Wo soll ich dienen? Wo soll ich mich einbringen? Wie soll ich weiter arbeiten und wie verläuft mein Lebenslauf weiter? Ja. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du siehst, er bekommt die Antwort nicht durch sich, sondern dann kommt Ananias auf Gehorsam von Gott. Der hat auch vom Herrn was empfangen, aber das hat er schon lang, Paulus selber schon gewusst. Kommt der Ananias und bringt dann die Botschaft, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Eine Bestätigung. Geschwister, und das ist so wichtig, wenn du Gottes Antwort hast, brauchst du eine Bestätigung von jemand anders. Sonst kannst du das gar nicht glauben, kannst dich gar nicht entwickeln. Du brauchst eine Bestätigung. Josef hat seine Bestätigung bekommen, dass seine Träume wahr wurden und sich erfüllt haben beim Bäcker und beim Mundschenk und wo auch immer. Seine Träume sind erfüllt worden. Du brauchst Bestätigung der Antworten Gottes. Antworten Gottes ohne Bestätigung sind für die Katz. Da muss jemand kommen und sagen, hoch, das hat der Herr mir heute Nacht über dich gesagt. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt, ich habe dich gesehen, so und so. Ich glaube, du hast eine Berufung. Vielleicht werde ich das gar nicht dir sagen, denn dann wirst du zu stolz und eingebildet. Aber ich werde irgendwann sehen, beobachten, entwickelt sich diese Person in diese oder jene Richtung. Und manchmal, wenn Gott uns im Traum etwas zeigt, Leute, wir müssen vorsichtig sein, wenn Gott uns etwas über jemand anders im Traum zeigt. Stell dir vor, wenn du von mir träumst, es ist gut, dass du von mir träumst. Aber wenn du von mir träumst, das ist gefährlich, verstehst du? Weißt du, wenn du von mir träumst, dann kriegst du von Gott einen Auftrag, für mich vielleicht zu beten. Oder du träumst von deiner Schwester, von einem Bruder in der Gemeinde. Oft sind das Aufträge für uns. Wir bekommen nachts im Traum Aufträge für den und jenen zu beten. Gar nicht einen Brief zu schreiben und gar nicht so hinzugehen und Hände aufzulegen und zu segnen. Nein, wir kriegen einen Auftrag zum Beten. Erwarte Gottes Antwort. Weißt du, wir sitzen manchmal da und beten für die Katz. Entschuldigung, ihr habt nicht gebetet. Wir sollen die Bitten von Gott haben, dass Gott uns zeigt, eine Situation. Du liegst in der Badewanne oder irgendwo liegst im Gras oder im Schaukelstuhl und plötzlich siehst du eine Schwester oder einen Bruder aus der Gemeinde oder vielleicht ein Nachbar oder Nachbarin, egal wer es ist, und du siehst, ja, die kämpfen, die mühen sich ab und dergleichen. Das sind alles Aufträge. Du sollst sie unterstützen im Gebet. Dich hinter ihnen stellen. Und meistens sind es Gebetsaufträge, was wir bekommen. Die ganze Arbeit im Reich Gottes wird durch Gebet getan. Durch visionäre Gebete, prophetische Gebete. Ich sehe. Und dann kannst du vor Gott treten. Gott antwortet auf seine Verheißungen. Das, was er versprochen hat, was er dir zugesagt hat. Aber du musst es auch umsetzen. Für eine Verheißung kannst du dir gar nichts kaufen. Erst wenn sie Realität geworden ist. Und diese Verheißungen wollen das Urvertrauen zu Gott wiederherstellen, diesen kindlichen Glauben. Vater, du hast das mir gesagt und ich glaube, das, was du mir sagst, das, was du mir vorhast, das geht jetzt in Erfüllung. Gott arbeitet durch sein Wort, durch seine Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist, durch unseren Gehorsam jetzt. Jetzt komme ich und jetzt gehe ich und jetzt tue ich das. Ich versuche zuerst mal in kleinen Schritten, wenn Gott zu mir redet, versuche ich zuerst mal im Unglauben, im Fleisch. Versuche ich zuerst einmal in meiner eigenen Kraft so kleine Sachen. Aha, die Tür geht langsam auf. Da ist schon ein Spalt. Also ein Stück gibt's nach. Und Stück für Stück erschließe ich die Sache. Und manche Leute möchten gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nein, wir müssen systematisch langsam vorangehen. Tasten, ist es so? Will Gott so? Ist seine Idee, sein Plan so mit uns? Und dann merkst du, ja, ja. Und plötzlich bist du... Die Tür ist offen, plötzlich bist du mittendrin. Weißt du, viele Leute wollen Gottes Antwort haben, aber sie sind nicht geduldig genug. Sie sind nicht geduldig, sie können nicht warten, sie wollen auch nicht warten, weil es so langsam geht. Aber Gott hat sehr viel Zeit. Gott hat sehr viel Zeit. Du musst logisch und praktisch denken und beten, ganz praktisch, so wie ein Kind. Vater, du hast es gesagt. Und was er einmal gesagt hat, das muss er dir nicht noch einmal sagen. Weißt du, wenn Gott uns eine Antwort gibt und die passt uns nicht, wir werden keine andere Antwort kriegen als die, die er uns gegeben hat. Und dann sagt er, ja, ich habe dir gesagt, wenn du das tust, dann kriegst du, wenn du das nicht tust, dann goodbye. Dann kann ich dir nicht helfen. Weißt du, erwarte Gottes Antwort und das, was er sagt, das tut. Das ist, was Maria in Kana sagte, was er euch sagt, das tut. Auch wenn du nicht verstehst, auch wenn du nirgendwo das einordnen kannst, auch wenn es dafür für deinen Geist keine Erklärung gibt, füllt die Wasserkrüge oder dann gibt dem Speisemeister. Oder er sagt dir durch ein Bibelwort, vielleicht manchmal durch die Losung, Gott spricht auf alle möglichen Arten und Weisen. Sogar durchs Radio und Fernsehen spricht Gott auch zu dir, nicht durch christliche Programme, manchmal durch ganz unchristliche Programme. Gott spricht sogar durch unchristliche Programme, wo du gar nicht erwartest und Gott versucht manchmal die Hintertür zu benutzen, um zu dir zu kommen. Oder er spricht durch irgendeinen Menschen, den du gar nicht magst. Er spricht nicht nur immer durch Menschen, die du magst oder die du verstehst. Weißt du, Gott, plötzlich schickt Gott irgendein Esel vorbei. Und der sagt dir was, oder kriegst einen Brief oder einen Umschlag oder irgendwo in einer Zeitung liest du eine Anzeige. Und die Anzeige ist aber nicht die Lösung des Problems, sondern das Stichwort. Gott arbeitet immer durch Stichworte. Gottes Antworten sind immer Stichworte. Nachher entsteht eine ganze Predigt. Nur aus einem Stichwort. Manchmal spricht Gott auch durch Schweigen, dass er nichts sagt. Ist auch was, dass er Gott spricht. Weißt du, wenn Gott schweigt manchmal, und das ist auch gut, ja Herr, warum redest du nicht mit mir? Was habe ich verbrochen? Kennst du sowas, Gottes Antwort? Gott sagt, jetzt ist noch nicht die Zeit. Aber wenn die Zeit nachher kommt, dann passiert es, was passieren soll. In der Zeit, wo du warten musst, ich glaube, die Wartezeit ist manchmal sehr heilige Zeit, wenn du so in der Warteschleife bist. Die Zeit ist manchmal sehr wichtig, dann reifst du nochmals drin. Vielleicht bist du noch gar nicht reif für die Antwort Gottes. Vielleicht brichst du zusammen, sobald du das hörst. Stell dir mal vor, der Herr würde sagen, du, ich schicke dich als Missionar nach Afrika, nehmen wir mal an. Oder zu den Eskimos. Oder was weiß ich. Und du bist gar nicht reif dazu. Dann sagt er, horch mal, sei du zuerst mal Missionar in Berlin. In deiner nächsten Umgebung, in deinem Kiez. Bewähr dich mal dort. Weißt du, Gott redet auf mancherlei Art und Weise. So steht es im Hebräerbrief. Wenn du einmal mit Gott ausgezogen bist, weißt du, ich bin mit Gott und Gott ist mit mir, Gott führt mich und Gott wird mich nicht in den Stich lassen, auch wenn ich Durststrecken durchmache. Weißt du, schon allein diese Gewissheit, diese Heilsgewissheit ist auch das Reden Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Abraham ist ausgezogen aus Ur in Chaldea und hat Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis er dort ankam, wo er ankommen wollte oder sollte. Aber er wusste auch, die Schwierigkeiten, die sind von Gott. Gott hat es zugelassen. Da muss nicht Gott immer uns erklären, warum ist das so? Glaub doch nicht, dass der liebe Gott mit seinem Staatssekretär kommt oder sein Sprecher kommt und erklärt, warum das so und so ist. Das meiste, was ich mit Gott erlebe, ich kriege gar keine Erklärung. Brauche auch gar keine. Ich weiß, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Amen. Und dann gehe ich. Muss nicht immer erklärt. Weißt du, warum ist das so und warum ist das so und wieso ist das so und wieso ist das nicht so wie anders? Gott bringt uns oft in Situationen und in Lagen, wo wir einfach Antwort erwarten und da brauchen wir keine Antwort. Er sagt, gehorche, folge mir nach. Ich nehme dich an der Hand und ich führe dich und du wirst nicht fehlgehen mit mir. Er hat Israel durch die Wüste geführt, anstatt dass er gleich den kürzesten Weg ins gelobte Land brachte. Nein, er ging bis hinab nach Sinai. Genau umgekehrt. Wenn Gott dich führt, geht's genau anders, als du denkst. Wir gehen runter. Noch heißer, noch dürrer, noch schlimmer, noch trockener, alles. Und dann da unten begegnet er uns wieder ganz neu in verschiedenen Situationen. Oft, Gott redet zu uns durch Fehler, die wir machen. Sogar durch unser Fehlverhalten. Gott redet auch, indem wir Fehler machen. Und wir lernen am allermeisten durch Fehler, Leute. Indem wir nicht aufpassen, immer zu schnell sind, zu ungeduldig. Gott redet, auch in Durststrecken, wenn wir da durchkommen, durch beschwerliche Situationen. Erwarte einfach, dass Gott mit dir geht und dass er dich begleitet. Erwarte, dass Gott zuerst mal zu deinem Herzen redet, dass er zuerst mal durch das Lesen der Bibel zu dir redet, dass er durch die Predigt zu dir redet, dass er durch andere Menschen zu dir redet. Erwarte, dass Gott sich dir offenbart in irgendeiner Art und Weise. Sei offen, sei sensibel. Ja, das ist das bessere Wort. Sei sensibel für das Übernatürliche. Denn Gott wirkt durch das Übernatürliche. Sei sensibel. Das plötzlich so unerwartet und es begab sich. Und plötzlich passierte, dass Gott durch solche Umstände und Situationen plötzlich zu dir redet. Plötzlich das Wort Gottes erging an mir. Plötzlich nimmt Gott dich an die Hand und sagt, komm jetzt, geh mal hier diesen Weg. Und du strampelst dich und wehrst dich und sagst, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und Gott sagt, komm. Und dann oft erleben wir die Führung Gottes, die Antwort Gottes durch hilflose Situationen. Da bist du ohnmächtig, bist wie gelähmt. Kannst nicht. Dir bleibt nichts mehr anderes übrig als das. Als ich muss diese Strecke gehen. Und ich finde keinen anderen Weg. Weißt du, oft, dass die natürlichen Antworten versagen, es muss etwas Übernatürliches passieren in meinem Leben. Gott will auf seine Art und Weise, durch seine Ratschläge, durch seine Tipps uns weiterbringen. Und so kleine Schubse, er gibt uns so kleine Schubse, das sind die Antworten Gottes. Er erwartet, dass Gott dich so einen Ruck gibt. Und manchmal so einen Schuss vom Bug. Aber was war das wieder? Du bist aufgewacht, kannst nicht mehr schlafen. Was war das? Und fragst, und dann, Gott wird schon zu dir reden. Und dann sagt der Herr, dies meinem so, füg so, jetzt geh mal dorthin. Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, hat der Herr zum Paulus oder zum Saulus gesagt. Das wird dir gesagt werden, wie es weitergeht. Du musst dann gehorchen. Ja, also mit den Leuten dort, mit dieser Gemeinde will ich also absolut nichts zu tun haben. Und der Herr sagt, geh dorthin. Geh dorthin. Der Teufel will dich von Versammlung abhalten, vor allem wo lebendige Gottesdienste sind oder wo das Wort Gottes klar und wahr verkündigt wird. Aber geh dorthin und erwarte, dass Gott zu dir redet. Und sag ja, zu denen gehe ich nie. Die sind liberal, die sind konservativ, die sind extrem, die sind charismatisch und was weiß ich alles. Ich bin in St. Peter-Ording im Urlaub. Normalerweise gehe ich immer in den Gottesdienst, wenn es eine Freikirche irgendwo ist, dann gehe ich sonntags mit meiner Familie zum Gottesdienst. Aber dort war es keine Freikirche, zumindest hatte ich keine gefunden so schnell. Dann gehe ich in die evangelische Kirche. Komme ich an der Tür und lese den Anschlag. Professor Doktor sowieso hält den Vortrag. Und ich kenne diesen Professor Doktor. Das ist ein liberaler Theologe. Also ganz moderner Theologe. Also, und von dem soll ich mich bepredigen lassen? Und da habe ich gesagt, nee. Zuerst habe ich gesagt, Kinder, wir gehen lieber baden. Aber es ist Sonntagmorgen. Also für mich gehört Sonntagmorgen, dass ich ins Haus Gottes gehe. Und dann habe ich gedacht, naja, da gehe ich hin. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Ist egal, wer das predigt. Es kommt nicht auf den Menschen an, ob er liberal oder konservativ ist oder dumm oder schlau ist. Spielt jetzt keine Rolle. Und ich sitze da und höre mir die Predigt an. Die hat nur 15 Minuten gedauert. Du, aber die Predigt saß drin. Das weiß ich heute noch, was er gepredigt hat. Ich schäme mich das Wort vom Kreuz nicht und so weiter. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Und wie Paulus dann nach Korinth ging und die Knie schlotterten und so weiter. Der hat es erzählt so plastisch am Urlaubsort. Moderner Theologe. Weißt du, wichtig ist, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und ich war so ergriffen und für Kinder, das war eine gute Predigt. Das war eine tolle Predigt. Und ich habe für den Prediger gebeten, habe gesagt, Herr, wenn er jetzt vorne das Wort Gottes predigt, sowieso, dem Mann nehme ich nichts ab, aber ich möchte dein Wort hören aus seinem Mund und lege ihm deine Worte in seinen Mund. Und er hat zu mir gesprochen, hat mich ermutigt. Erwarte Gottes Antwort, bete für den Pastor, den du nicht magst. Bete für den Verkündiger, auch wenn er komisch ist und dir nicht gefällt und vielleicht pucklig ist oder was weiß ich, wie der ist. Oder nicht so nach deinem Image, deinem Bild. Erwarte, dass Gott zu dir redet. Und Gott kann sogar durch einen Esel sprechen. Und warum sollte Gott nicht durch einen Bruder, eine Schwester sprechen, wo er benutzt? Es ist nicht der Mensch, der predigt, sondern es ist Gott, der redet. Oder niemand. Wie soll also Gott zutrauen, dass er durch den Menschen redet? Egal, wer vorne steht. Egal, wer seinen Mund auftut. Wichtig ist, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen, sagt die Bibel. Es wird ausrichten, wozu er gesandt hat. Jesus sagt, lernet von mir. Also, wenn du Antworten haben willst, schau Jesus an, lies die Evangelien. Und dort wirst du Antworten finden. Er sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Der baut sein Haus nicht auf Sand, sondern auf festen Grund. Jesus legt große Betonung, selber zu machen. Wer diese meine Worte hört und tut. Er macht nichts. Der Herr Jesus wird nicht dein Haus bauen. Du musst selber dein Haus bauen. Entweder auf Sand oder auf dem festen Grund. Du bist verantwortlich. Und deshalb erwarte, dass Gott zu dir redet, dass du das richtige Fundament legst für dein Leben, richtige Säulen aufbaust. Und dass du das tust, was er sagt in seinem Wort. Nimm das, was er dir schon gesagt hat und was du schon weißt und tu noch das, was er dir noch zeigen wird und zeigen wollte und was du weißt, schon von Kindesbeinen an. Du weißt vieles schon von Anfang an, worauf es wirklich ankommt. Nicht erst seit deiner Bekehrung. Irgendwo vom Kindergarten, vom Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht oder wo auch du immer warst, als Ministrant. Gott hat zu dir schon geredet in irgendeiner Art und Weise in seinem Haus. Jetzt tu mal das, was er dir gesagt hat. Was du als Jugendlicher, als Teenager gehört hast. Wo du wie der verlorene Sohn abgehauen bist oder wie der Philemon abgehauen bist und sagst, nein, will ich nichts zu tun. Und Gott erwischt dich. So wie den Philemon erwischt hat im Gefängnis in Rom und sagt, und du bist Paulus? Onesimus. Onesimus. Du bist Onesimus und du bist deinem Herrn Philemon weggelaufen. Jetzt gehst du schön zurück. Weißt du, wir denken, wir können Gott weglaufen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Gott trifft dich sogar im Gefängnis. Der trifft dich überall. Im Krankenhaus trifft er dich. Im Shoppingcenter. Du denkst, du kannst Gott weglaufen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also solange du es dich Gott öffnest, passiert etwas in dir. Wird etwas ausgelöst. Eine Bibelstelle noch ganz schnell. Jesaja Kapitel 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann, wenn du das tust, wenn du auf das Wort Gottes eingehst, wenn du die Antwort hast und du brauchst die Antwort in der Tasche, in deinem Herzen, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreitest, wird er sagen, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst, nicht auf niemanden mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz erfinden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht hervorgehen und deine Dunkelheit wird wie ein Mittag sein. Wenn du etwas tust, dann, wenn du nicht mehr auf die anderen mit dem Finger zeigst, das ist das große Übel, warum Gott viele nicht segnet. Die zeigen viel zu viel auf die anderen mit dem Finger. Hast das gesehen? Hast das gehört? Hast das? Wenn du das nicht mehr tust, warum konnten wir nicht austreiben? Weil du viel zu viel auf die Leute mit dem Finger zeigst und viel Übles über andere redest. Was glaubst du, was die Leute alles zusammenreden? Über den Pastor, über die Gemeinde, über die Geschwister, über alle möglichen. Und dann wundern sich, meine Gebete werden nicht erhört. Du kannst beten bis zur Vergasung, auf Deutsch gesagt. Und Gott wird dich nicht hören. Hier ist der Schlüssel, Jesaja 58. Ist der Schlüssel, wenn du schreist und so weiter, wird Gott antworten. Aber wenn du auf die Leute mit dem Finger zeigst, die anderen verdammst, die anderen richtest, die anderen verurteilst oder den Hungrigen dein Brot, das Brot vorenthältst und so weiter und die Elenden nicht sättigst, dass du gleichgültig, kühl und unbarmherzig und hartherzig bist, dann nützt das ganze Beten nicht. Ihr habt nicht gebetet bis jetzt. Ganz einfach, das Problem ist einfach. Aber wenn du das tust und aufhörst, aufhörst mit dem Finger zu zeigen und die Hände in der Tasche steckst. Weißt du, mein Vater hat immer gesagt, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Probier's mal, ob das so ist bei dir. Aber so ist es. Und dann gehe ich weiter hier, Jesaja 58. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Warum du Knochenschwierigkeiten hast, ist vielleicht deshalb, weil du viel zu viel auf die anderen mit dem Finger zeigst. Und viel zu viel Übles über andere redest. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und er soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der Lücken zumauert und der die Wege ausbessert, dass man wohnen kann. Du wirst heißen, dass die Lücken zumauert und die Wege ausbessert. Das ist ein toller Name, toller, guter Familienname. Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert. So wirst du heißen. Du wirst also ein Weltverbesserer sein. Gott will dich gebrauchen. Aber du musst aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen und über andere Übles zu reden. Dann wird was passieren. Dann brauchst du nicht mehr um Erweckung beten. Dann hast du Erweckung. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, bist du aufgeweckt. Dann hast du Erweckung. Sind wir mittendrin. Lass uns aufstehen. Erwarte Gottes Antwort für dein Problem, für dein Leben, was es auch immer ist. Lieber Vater, ich danke dir, dass du heute Abend Dinge angesprochen hast. Manchmal vielleicht unangenehm, sogar mir sogar selbst unangenehm. Und wo ich versuche auszuweichen. Nein, aber Herr, du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Du willst uns helfen, du willst uns zurechtbringen. Du willst uns auf rechter Straße führen, um deines Namens willen. Ich danke dir von Herzen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht uns frei. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Und lass dein Wort wirken. Lass dein Wort Wunder wirken in unserem Leben. Ich segne alle, die schwach sind, die krank sind, die angefochten sind, die elend sind, die Übles über sich ergehen lassen müssen und die das manchmal vielleicht nicht verkraften, leg deine schützende und deine heilende Hand auf sie, dass sie erfahren, du bist der Arzt der Seele, der Arzt des Geistes und der Arzt des Leibes. Auch wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben, ich lege auch diese finanzielle Schwierigkeiten in deine Hände und wir legen auch unser Gemeindeproblem, was wir hier mit dem Strom haben, dass wir zurückzahlen müssen oder nachzahlen müssen, ich lege es auch in deine Hände und ich weiß, du bist ein Hörer der Gebete und ich preise den Namen Jesus. Amen.